Hi, ich bin Parshat.
Und ich bin Marc Augustat.
In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen,
Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es, Witze zu reißen über Geister.
Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu einem neuen Podcast der Serienjunkies. Wir besprechen, wie immer, wöchentlich, die aktuellen Episoden der 6. Staffel von Game of Thrones und machen heute weiter mit der nunmehr 2. Episode Home. Mein Name ist Felix, ich bin euer Moderator und an meiner Seite, wie jede Woche und wie auch in den kommenden Wochen, hoffe ich, meine beiden Kollegen. Zum einen mir gegenüber die liebe Hanna.
Hi.
Und zu meiner Linken Mario.
Hummel, Hummel, Mors, Mors.
Hummel, Mors, Mors. Der gibt den Ton schon vor, sehr nordisch. Das hat wahrscheinlich gewisse Gründe, über die wir sprechen werden in dieser Ausgabe.
Ich weiß nicht.
Vorher aber nochmal die Vorabinformation. Game of Thrones, die 6. Staffel, ist letzte Woche gestartet. Und ihr könnt sie ja natürlich nicht nur, oder ihr könnt sie über den Sky Online Service von Sky schauen. Immer montags, schon glaube ich sehr früh, also wenige Stunden nach der Ausstrahlung bei HBO in den USA. Man kann sich Sky Online für 9,99 € im Monat leisten und da kann man sämtliche alten Staffeln von Game of Thrones gucken und natürlich auch die aktuellen Episoden, wie zum Beispiel Home, über die wir heute sprechen werden. So, aber bevor wir das machen, das bekannte Spielchen, wie aus den letzten Jahren, wir haben etwas Feedback bekommen und nach dem Twitter-Storm aus der letzten Woche, was wirklich sehr cool war, danke nochmal dafür, sehr viele Beteiligungen, sehr viele Wortmeldungen, haben wir diesmal auch ein bisschen was über E-Mails bekommen und da gebe ich das Wort einfach mal ganz kurz an Mario ab.
Ja, unter anderem haben wir letzte Woche ein paar Scherze gemacht.
Oh ja.
Und einer dieser Gags hatte mit Donald Trump zu tun und das mit der Wall irgendwie, dass sich da so Parallelen anbieten. Da waren wir natürlich nicht die Ersten, wie wir uns letztes Mal schon gedacht haben, aber da wir uns noch so ein bisschen ferngehalten haben von all dem anderen und das wirklich nicht wussten, also falls wir mal Gags machen, die schon irgendwo anders aufkamen, dann ist es wahrscheinlich nicht geklaut, sondern Zufall, weil die Gags einfach da liegen und gewisse Gags werden einfach gemacht.
Unglaublich witzig sind.
Und weil wir einfach die abgedroschensten Sachen hier auch rauslassen. Winter is Trumping wurde tatsächlich schon gemacht. Da gibt es ein YouTube-Video, ein tolles. Können wir euch auch verlinken.
Das ist ganz klar.
Genau. Sehr witzig, da hat man Donald Trumps Gesicht so in Szenen von Game of Thrones reingepackt und seine Sprüche. Produziert wurde das Ganze von einer ABC-Sendung, nicht ABC Amerika, sondern das australische ABC.
Australian Broadcasting Company.
Genau, Insiders. Es ist so eine Polit-Comedy wie die Daily Show ungefähr. Und da war das so ein Segment und das ist auf YouTube dann so ein bisschen viral gelaufen. Ja, hat uns unter anderem die Valentine drauf aufmerksam gemacht, nicht als einzige.
Genau, auf Twitter war es, glaube ich, die Edmerbatur.
Ja, haben aber mehrere Leute uns geschrieben und so soll das ja auch sein. Vielen Dank dafür.
Vielen Dank, ja.
Und dann gebe ich weiter an Hanna.
Wir haben natürlich auch ganz viele Mails bekommen von euch. Vielen Dank dafür. Da können wir leider nur ein paar rausnehmen. Unter anderem aber eine süße Mail wieder von Nikolai, den wir auch schon kennen aus früheren Podcasts. Und zwar wollte er noch einmal betonen, dass er einen neuen Liebling hat. Und zwar den lieben Mario.
Oh, stop it. Der wird hier ganz rot. Knallrot wird er.
Genau. Und wie gesagt, Felix und ich, wir sind das leider nicht mehr. Also ganz lieb auch. Und er stellt auch eine interessante Frage, die wir auch schon mehrfach gestellt bekommen haben. Und zwar die alte Frage, warum eigentlich Melisandre zurück zur Wall geritten? Ist.
Korrekt. Marcel hat uns auch eine E-Mail geschickt, die geht in die gleiche Richtung. Das fragte sich nämlich auch nach dem Auftakt der 6. Staffel. Und ich denke, wir können das Thema vielleicht nachher kurz anschneiden, wenn wir dann in der Episodenbesprechung sind.
Außerdem würde ich ganz gerne erwähnen, wie lieb ihr wirklich auch wart wieder in den letzten Tagen, dass ihr uns bewertet habt und kommentiert habt, natürlich auch bei iTunes, was natürlich sehr wichtig ist für uns, im Ranking hochzukommen. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich war sehr überrascht, wie hoch wir gekommen sind. Innerhalb von, ich glaube, 3-4 Tagen waren wir nicht in den Top 10, aber sozusagen, ich glaube, auf Platz 14 in Deutschland, was natürlich ein Wahnsinn ist.
Das ist sehr cool.
Also vielen Dank an euch. Danke, dass ihr es auch über iTunes hört. Ihr könnt es natürlich auch über YouTube hören. Aber auch die Kommentare sind natürlich extrem wichtig, denn ne, je mehr Kommentare wir haben, je besser wir gerankt sind, umso mehr Podcasts können wir produzieren. Ich glaube, da haben wir alle was von. Unter anderem möchte ich aber einen Kommentar auch kommentieren. Und zwar...
halt dich kurz, Hannah. Behalte die Wut
weiß,
in dir.
Ich weiß, ich weiß. Und ich soll jetzt auch nicht, bitte tut es nicht auch. Also dann, ich lese es nicht vor, deswegen. Glaubt mir, wenn ihr solche Kommentare schreibt. Aber wir haben ein wunderschönes Kommentar bekommen, sozusagen von dem lieben Heiko. Was für ein Kompliment es doch ist und wie toll er den Podcast findet. Und man erfährt interessante Zusatzdetails und bleibt, wie ihr seid und behaltet euren lockeren Stil und euren Humor. Und dann gibt er uns wunderbare, super, super, duper 2 Sterne von 5.
Das ist ein bisschen unbefriedigend, Taiko. Wir wissen deine warmen Worte wirklich zu schätzen. Aber ganz klar, iTunes guckt auf die Sterne und nicht auf die wunderbaren Formulierungen. Von daher gerne ein bisschen mehr. Das ist gut für uns.
Der ist geistig verwandt mit unserer Kollegin Lorin, die ja auch bei ihren Reviews immer sagt so, wieso, das ist doch fast die Hälfte. Das ist doch gut.
Halb gut, so irgendwie.
Ja.
Naja.
Also wie gesagt, vielen Dank dafür, aber dann kommentiert es, glaube ich, lieber nicht, weil mit 2 Sternen, dann werden wir ja eher abgestraft. Also nur so zur Info. Ja.
Und noch einen kleinen Shoutout vielleicht zu dem lieben Bernhard N., der uns unermüdlich jede Woche Reviews
immer
schreibt.
Immer wieder und wieder.
Sehr detailliert, sehr viel Arbeit steckt da drin. Hi Bernhard. Tu dir doch selbst einen Gefallen, wenn du Lust hast darauf, kommentier die doch unter der Review von Felix vielleicht.
Entweder so oder leg
oder
deine
unter
eigene
Podcast,
Review an.
Genau, oder leg sie an oder bei uns unter dem Podcast an der News. Dann haben noch viel, viel mehr Serienjunkies was von deiner aufwendig geschriebenen Review.
So sieht's aus. So, und weil wir gerade bei Shoutout waren, bevor wir jetzt wirklich gleich loslegen werden, nochmal ganz kurz an die liebe Caroline, vielleicht unser jüngster Zuhörer, den wir haben, zumindest soweit wir es wissen, aus Halle. Die schreibt uns auch regelmäßig und hat auch letztes Mal zu Adams und meinem Podcast zu Silverbar was Nettes geschrieben. Sehr lieb, danke dafür. Gut, haben wir erstmal das vom Feedback weggearbeitet, was wir wegarbeiten wollten. Und ich würde sagen, wir legen los.
Ich habe den Vorspann diesmal gesehen, Felix.
Ja, was aber mit Home, der 2. Episode der 6. Staffel, geschrieben von Dave Hill, der noch nicht viel gemacht hat. Gerade mal Sons of the Harpy, die 4. Episode der 5. Staffel. Und wieder Regie führt Jeremy Podeswa, wie aus der letzten Woche schon. Und Mario hat es leicht vorweggenommen, der Vorspann. Was ist euch alles aufgefallen?
Ich habe nach Pike einfach nur gejubelt und danach habe ich nicht mehr aufgepasst, gebe ich zu. Aber Pike war im Vorspann.
Pike! Und die Heimat der Ironborn.
Und ich liebe es auch, wenn die
Brücken.
Die Brücken dann
die schicksalsträchtige Brücke, die auch
diese Türme, die sich dann aufbauen, ne?
Ja, aber dieses, wenn es macht so krunk und dann schwingt noch so die Brücke nach, finde ich sehr schön.
Wie viele Könige, die wahrscheinlich schon durch diese fucking Brücken verloren haben, weil das ist nicht besonders sicher.
Normalerweise Arbeitsschutz sind das ja, geht alle an.
Normalerweise sind das ja so stilisierte Modelle, die wir da so sehen im Vorspann, aber nee, das ist wirklich nur so 2 Benzel und ein bisschen Holz.
Da hätte man vielleicht über die Jahre auch steinerne Brücken hinbauen können, wie die Episode dann zeigt. sonst noch was? Ist vielleicht auf euch aufgefallen, dass irgendwas gefehlt hat im Vergleich zu sonst?
Nee, so aufmerksam war ich dann auch nicht mehr, sorry.
Was zum Beispiel gefehlt hat, war Dorn natürlich.
Ach so, ja.
Ja, das wurde schon komplett ausgeblendet hier an diesem Tisch. Und ein bekannter Name, eine Hauptdarstellerin hat gefehlt. Und das hat sich ja dann in der Episode auch gezeigt, und zwar Emilia Clarke. Da wissen viele schon gleich am Anfang, mal gucken, was mit Khaleesi ist. Diese Episode setzt sie aus. Und das ist auch der Fall. Gut, legen wir los mit dem ersten Handlungsstrang. Wir gehen wie immer chronologisch vor, das passt ganz gut. Und wir starten Beyond the Wall, hinter der Mauer, in dem kleinen Verschlag des Three-Eyed Raven. Neu besetzt mit Max von Sydow, schwedischer Charakterdarsteller. Letztes Jahr war es noch Struan Rogers, der ihn gespielt hat. Nicht letztes Jahr, in der 4. Staffel, vor 2 Jahren. Denn wir sehen jetzt zum ersten Mal wieder Bran nach einem Jahr Pause. Er hat ja letzte Staffel ausgesetzt mit Hodor, den Hannah gerade in ihrer Hand hält. Also nicht den echten Hodor, wir haben kein Life-Size-Model, sondern wir haben einen Funko, den uns Adam bereitgestellt hat. Und und es geht dann aber direkt weg aus dieser Höhle, die, wie ich finde, sehr gut aussieht, ich mag das sehr, nach Winterfell, und zwar in die Vergangenheit. Was war eure erste Reaktion? Was habt ihr zuerst wahrgenommen? Wie war das Gefühl, diese Rückkehr nach Winterfell?
Es ist wieder, es fühlt sich wieder wie das alte Winterfell auf jeden Fall an. Es ist Happy Winterfell. Es ist alles wie in Staffel 1. Alle freuen sich so ein bisschen. Ja. Und das ist ja wie so ein bisschen, seit die Boltons da eingezogen sind, das ist wie bei König der Löwen. Nachdem Scar die Herrschaft an sich genommen hat, ist nur noch dunkler Himmel. Und
die Sonne scheint nicht mehr, überall so, Hyänen, die lachen und komische Lieder singen.
Das war ganz nett. Und dann sehen wir natürlich Tiny Ned.
Ja, Hanna, hast du irgendwie so einen ersten Eindruck gehabt? Also ich kann ganz kurz so einen Happen dir hinschmeißen. Ich habe ja sofort an den Pilot denken.
Ich auch, wollte gerade sagen, ich hatte einen Flashback zur ersten Folge, vor allem auch, weil Bran und Max von Sydow halt auch da oben stehen, wo, glaube ich, auch im Piloten Cat und weiß nicht, wer der andere steht.
Ich dachte auch zuerst so, oh, das ist ja die, und dann nein.
Und ich habe mich natürlich sehr gefreut, auch hier die junge, wie heißt sie?
Liana
zu sehen. Und ich fand, das war auch cool. Ich meine, wir wissen ja so ein bisschen was über sie, aber dass sie dann noch so reingeritten kommt mit dem Pferd und so ein bisschen so ein Show-off auch macht, fand ich unheimlich schön. Und man erinnert sich so an wie Mario das schon andeutete, an diese schöne Zeit zurück. Wie schön das da eigentlich mal war.
Ja, bei mir kam gleich so ein bisschen Wehmut auf, muss ich zugeben, weil es wurde ja dann auch gesagt von Max von Sydow, seinem Charakter, von dem Three-Eyed Raven, dass Vergangenheit natürlich, das ist ein schöner Moment für Bran, diese Erinnerung, als alles so wunderbar war. Aber man fühlt sich
auch Erinnerung, er war ja nicht da, ne?
Ja, also es ist so, guck mal, wie es damals war mit den Starks und wie gut es ihnen ging und was dann passiert ist in den vielen Jahren und wie am Boden sie jetzt eigentlich sind und dass ziemlich viel in die Brüche gegangen ist. Da wurde ich so ein bisschen schwermütig, muss ich zugeben.
Ja, dass ja auch die alle tot sind.
Ja.
Also die drei, die wir sehen, die Kinder, die auch sehr sympathisch sind irgendwie, auch Benjen natürlich.
Ich hab mal ein paar
Benjen
Namen.
Ist ja tot, ne?
Gut, bei Benjen.
Ne, weil, oder?
Wir haben jetzt zum letzten Mal, haben wir ihn in der ersten Staffel gesehen, als er als First Ranger der Night's Watch Beyond the Wall gereist ist. Was mit ihm passiert ist, wurde nie wirklich aufgelöst.
Es wurde ja als Vorwand verwendet, Jon Snow rauszulocken.
Zu locken, zu am Ende der fünften Staffel, genau.
Und es gibt auch eine Theorie, ne?
Es gibt eine Theorie, die werden wir jetzt hier nicht aufmachen, würde ich sagen. Aber wäre sehr interessant, wenn die vielleicht irgendwann noch eintrifft.
Ich hätte noch einen anderen Gedanken. Und zwar, da hatten wir ja auch schon öfter mal diskutiert drüber. Die Frage stellt sich ja auch, ich weiß nicht, ob sie sich jetzt mal öffnen sollte, aber daran musste ich auch denken, an Nummer zwei. Und zwar die Frage, was passiert eigentlich mit Game of Thrones, wenn wir durch sind in zwei Staffeln? Und dann dachte ich so, hey, eigentlich, wir haben Stories ohne Ende. Wir können sozusagen auch noch die Vorgeschichte machen.
Rein theoretisch, ja.
Der Lombardo, der wird das schon geputscht haben.
Ja,
das glaub
der HBO-Chef, der wird sich auch denken, wenn das weg ist, dann brauchen wir irgendwas, was halt diese Lücke füllen kann. Ja. Und Game of Thrones ist ja so ein wertvolles Franchise, kann man schon fast
genau,
sagen.
Genau, nur zur Info, der HBO-Chef, der wollte ja 10 Staffeln raushandeln, noch, obwohl die Macher nur 7 Staffeln machen wollten. Jetzt werden es wohl 8, aber wahrscheinlich so Spin-Off-Ideen werden da wahrscheinlich jetzt schon rumgereicht.
Ja, das Witzige war ja, die Person, das war ja scheinbar doch nicht ihr beide, mit der ich darüber diskutiert habe, die meinte halt so, welche Stories soll man denn machen? Und ich so, ganz ehrlich, es gibt Stories ohne Ende in dem Universum.
Ja.
Und ich finde, das haben wir jetzt auch nochmal gesehen. Auch eine Story, die ich gerne sehen würde, ehrlich gesagt.
Um mal ein paar Namen zu nennen. Also wir sehen halt den jungen Ned, der gespielt wird von Sebastian Croft. Wir sehen den jungen Benjen. Matteo Elezzi ist sein Name. Ich glaube, das ist ein Italiener sogar. Liest sich zumindest so. Wir sehen Lyanna, gespielt von Cordelia Hill. Das sind alles halt diese Erinnerungen an die Familie der Starks. Und das ist auch, finde ich, so der erste Blick auf diese Flashbacks, die uns versprochen wurden. Wo ich auch sage, Flashbacks sind immer so ein bisschen gefährlich. Manchmal können das so richtige Filler sein, die halt keinen wirklichen Sinn und Zweck erfüllen. Aber hier muss ich sagen, ich freue mich drauf. Jetzt auch nach diesem ersten Flashback, weil ich finde, es gibt interessante Informationen über Charaktere, die uns ans Herz gewachsen sind. So zum Beispiel auch Hodor, den wir hier in der Jungversion sehen, gespielt von Sam Coleman. Und Hodor kann sprechen und hört auf den Namen Willis. Was ist denn da los?
Ja, und vor allen Dingen, ich dachte die ganze Zeit, weil die wollten ja sich mit ihm duellieren. Ich dachte die ganze Zeit, oh mein Gott, Ned haut ihm jetzt einen über den Latz und dann kann er nicht mehr richtig reden. Uiuiui. Nee, ja. Aber das ist dann nicht passiert. Das war so ein bisschen angeteased vielleicht. Aber falls ihr das Bild mit unserer Funko-Figur gesehen habt, er hat auch über dem linken Auge, über seinem rechten Auge, hat selbst die Funko-Figur hier so eine kleine Narbe oder Delle. Das heißt, irgendwas passiert da vielleicht noch. Und die Funko-Hersteller wussten es.
Ja, und wir sehen natürlich auch Old Nan. Wie heißt es so?
Young Old Nan.
Das fand ich auch einen schönen Callback, weil ich meine, wir haben sie ja auch kennengelernt, dass sie ja scheinbar auch irgendwie 100 plus Jahre alt ist, ja, genau. Oder ähnliches. Und ich fand das süß, wie sie dann also Wallace wieder zurück in die Küche schleift und sagt, er sei kein Kämpfer.
Genau. Ja, und man sieht natürlich auch den jungen Roderick Castell, den ich ja immer sehr mochte in der ersten und zweiten Staffel, gespielt von Fergus Leatham, also der junge Roderick Castell, den man hier an den wunderbaren Mottenchops erkennt. Natürlich Motten, da sind wir wieder.
Ja. Und noch kurze Info, ich fand es auch witzig, hier, wie groß auch Bran geworden
Absolut.
Ist. Also der ist ja größer als Max von Sydow mittlerweile ungefähr. Wie alt soll er sein? Gut Alter, immer ein bisschen
Wenn
schwammig.
Wenn man sich zurückerinnert an die vierte Staffel, wo wir ihn halt immer meistens liegend gesehen haben, da war auch schon ein kleiner Wachstumsschub da, aber jetzt kam halt nochmal ein richtiger. Der ist jetzt 17 Jahre alt, der Isaac Hempstead Wright. Und ja, die Pubertät macht auch für ihn nicht Halt. Und ich fand es jetzt aber gar nicht so. Mit mich hat es nicht so krass gestört. Ich fand, er sah cool aus, wie er da über den Hof gelaufen ist und das alles beäugt hat. Ich fand die ganzen Querreferenzen schön. Auch, dass zum Beispiel der junge Ned an seinem Bruder so eine Warnung ausgesprochen hat, der nimmt das Schild durch oder dein Schädel wird anfangen, wie eine Glocke zu klingeln. Und das hat ja auch Jon Snow am Anfang der 5. Staffel zu dem jungen Olli gesagt, als er ihn trainiert hat. Das sind so schöne Querverbindungen, die mir irgendwie ein wohliges Gefühl erzeugen, aber gleichzeitig halt auch so, ja, das war einmal. Es bringt nichts, in der Vergangenheit zu bleiben.
Und wie der Rabenheini auch richtig sagt, wenn du hier zu lange drin, das ist wie mit dem, wenn es ein Holodeck wirklich geben würde.
Ja, genau.
Niemand würde mehr was machen. Alle würden nur noch mit Sherlock Holmes abhängen oder, naja, in Wirklichkeit würden wir andere Sachen dort machen, aber das hat Star Trek nicht so oft
was
aufgegriffen.
Was denn für Sachen, Mario?
Ich weiß es nicht.
Schlüpfrige Sachen? Wie gefällt euch denn Max von Sydow in dieser neuen Rolle? Also er hat jetzt nicht so viel zu tun gehabt, aber ich finde, er ist ziemlich passend für so eine Mentorenfunktion irgendwie.
Er hat halt immer nur so ein paar Merlin-Sprüche, ne? Ist so der Zaubermentor, der da auf seinem Rankenthron sitzt und weise Sachen sagt. Also ja. So einen richtigen Charakter hat er noch nicht, er ist eher so ein Plot-Device-Magier, glaube ich erstmal.
Ja, und ich finde ja auch diesen Rankenthron auch ein bisschen creepy. Also ich finde, das ist alles so unheimlich. Also ich fand das
Hat man ja am Ende der 4. Staffel sehr gut gesehen, da war er ja komplett verwachsen, der Three-Eyed Raven, ja, mit diesem Baum. Und das sah auch wirklich so wunderbar aus, sehr gut gestaltet, also dieses Szenenbild. Muss man mal sehen, wie groß seine Rolle jetzt noch in dieser Staffel sein wird. Ich denke, einige Flashbacks werden ja noch kommen.
Das muss auch was damit zu tun gehabt haben, weil ich glaube nicht, dass Bran die Vision alleine hätte wuppen können, weil als er dort lag, hat man gesehen, dass er mit einer Hand eine der Wurzeln
angefasst hat. Ja, er hat Warnverbindungen dazu und auch der Three-Eyed Raven hat ihn ja auch angefasst, um ihn halt aus dieser Vision rauszuholen. Ja, während Bran so ein bisschen in Erinnerungen schwelgt, sehen wir ja dann Mira, die auch in Erinnerung schwelgt, aber die sind nicht so schön, denn sie trauert ja anscheinend immer noch um ihren Bruder Jojen, der ja am Ende der 4. Staffel gestorben ist. Wie fandet ihr das, dass halt dann jetzt irgendwie auch gesagt wurde, dass sie sehr wichtig für ihn sein wird und fandet ihr die Trauer nach wie vor nachvollziehbar oder ist langsam genug Zeit verstrichen, dass sie sich endlich wieder aufrappelt?
Es muss ja vor allen Dingen auch furchtbar langweilig sein. Ich meine, sie ist da am Ausharren, während
er hier seine Laderampe da hinten,
hier
der Hintereingang von diesem Baum, weil wir machen so die Tür auf und dann sitzt sie da und
ja, ich meine, stell dir mal vor, der Raben Zauberer nimmt Bran die ganze Zeit mit da in die Rabenmatrix und sie muss da draußen in der realen Welt irgendwie da in der Einöde rumeisen und spielt da wahrscheinlich die ganze Zeit Karten mit dem kleinen Wildling, nee, nicht Wildling,
mit dem kleinen Children of the Forest
und dem Child of the Forest.
Ja. Übrigens auch neu besetzt mit der jungen Schauspielerin Kay Alexander ist ihr Name. Hat man vielleicht gesehen, Leaf war der Name von diesem Wesen das sah etwas anders aus als noch in der 4. Staffel.
Ich fand es aber sehr hübsch aus. Also ich gebe euch recht, es muss furchtbar langweilig sein. Aber ich fand dafür war die Aussicht eigentlich ganz schön. Ich glaube, dass wir sehen ja so.
Da guckst du halt 5 Stunden den ganzen Tag in den Horizont und halt
selbst Ausschau. Ich fand es da vom Production Value her super aus. Also erstmal mag ich ja sehr gern die neuen Mäntel, die sie irgendwann gebaut haben. Und vom Kostümdesign die Fellmäntel, die so ein bisschen sehr grobfällig sind. Also ich finde, es sieht super aus.
So zusammengeflickt irgendwie.
Genau, ne? Und es sieht wirklich echt aus, als ob man wirklich jetzt was gejagt hat, was gefangen hat, gefällt hat. Ich habe keine Ahnung, wie man das macht.
Gehäutet.
Gehäutet und dann Fell, ja, einfach Kleidung draus fabriziert hat. Das sieht super aus. Und ich fand der Blick, ich schätze mal, es ist eine Island-Geschichte.
Möglich. Ich weiß gar nicht, ob sie dieses Jahr nochmal auf Island waren oder ob sie... gute Frage.
Aber es sah auf jeden Fall super aus. Und dann dachte ich auch im Endeffekt so, ich wünschte mir, dass Mira auch wieder ein bisschen mehr Rolle kriegt, weil ich finde immer noch eigentlich ihren Ursprung sehr interessant. Ich finde nicht, dass die Trauer zu lang war, ich kann es absolut verstehen. Mhm. Ich meine, die waren ja auch sehr close und absolut, sind ja auch eine Staffel zusammen irgendwie rumgereist. und ich wünschte mir, dass sozusagen Mira jetzt auch mal was zu tun kriegt, statt nur Karten zu spielen mit ihrem Leaf da.
Ja, dieses Risiko besteht auf jeden Fall
hey,
da.
Ich wette, Leaf hat öfter mal ein gutes Blatt.
Oh Gott. Ja, wer jetzt zum ersten Mal reinhört, Mario ist für so welche Scherze verantwortlich. Ich mag das, ich finde das nicht schlecht. Ich muss zwar jedes Mal die Füße hochheben, damit der Witz durch kann, auf dem Weg nach draußen, aber nicht verkehrt, sehr clever. Ja, werden wir sehen, welche Rolle Mira spielen wird.
Gleich die Joke-Review von Felix hinterher.
Ja, es wird gleich bewertet, wie es mit Mira weitergehen wird, ob sie vielleicht wirklich so zum fünften Rad am Wagen wird da. Vielleicht erfahren wir ein bisschen mehr über Hodor noch, über Willis, wo ich immer noch nicht weiß, wie er geschrieben wird, dieser Name. Das werden wir bestimmt demnächst noch rausfinden. Und ansonsten bin ich aber sehr gespannt, wie es mit diesen Flashbacks weitergeht, weil du hast es gesagt, Hannah, diese Welt ist reich an Geschichten und reich an Vorgeschichten und an Historie. Und warum die jetzt nicht ein bisschen entdecken und aufklären?
Und du hast recht, ich finde dieses Gefühl von Freude, dass man wieder da ist und Beklemmung, weil man weiß, was passiert ist, eine Seltenheit, finde ich. Ja. Und das finde ich sehr interessant zu spüren.
Das ist hier gut gemischt. Ja, machen wir gleich weiter. Wir reisen mal wieder Richtung Süden, aber nicht zu weit, und zwar zur Wall, wo die Situation immer noch sehr angespannt ist und hier wahrscheinlich der erste große Lacher der Episode auf uns wartet. Erst gibt es die Ansage von Thorn und seinen Leuten, okay, Zeit ist um, Davos, raus aus der Bude. Ihr könnt dann auch, wie gesagt, gehen und Ghost lassen wir auch frei. Ja, bla bla,
der Deal wird immer besser.
Wo ist eigentlich das Hammelfleisch? Naja, und dann brechen sie halt durch diese Tür und dann gibt es so fast schon so eine Art Match-Cut zum Tor von Castle Black. Und dann, jetzt kann ich sagen, ich habe es ja geahnt, ich habe es mir gedacht. Ja, die Wildlings brechen durch, Wun-Wun vorne weg. Und ich habe irgendwie nicht mal den Eindruck gehabt, dass sie sich wehren wollen, weil sie waren schon ziemlich ängstlich natürlich, die Night's Watch-Leute, ne?
Ja, ich glaube, es war sehr eindeutig, dass die Wildlings in der Überzahl waren. Und dann, wie gesagt, Wun-Wun. Also ich weiß nicht, wer da noch irgendwie seine Armbrust hochhält. Ein dummer tut's ja.
Trifft ihn fatal an der Schulter, ja. Und Wun-Wun mag das gar nicht.
Kurze Klammer, wo ich auch dachte, was für ein schlechter Schütze musst du sein, wenn ein Typ da, also ein Riese steht und du schießt doch noch auf ihn und triffst ihn an der Schulter.
Ich meine, dann schießt doch wenigstens.
Ja, schießt doch ins Auge. Gut, nicht, dass du das Auge triffst, aber schießt auf den Kopf.
Gut, er stand ihm ja mit dem Rücken zugewandt, aber halt Kopf. Aber
du würdest trotzdem den Kopf an zielen, ja, oder nicht?
Ja.
Aber ich habe sehr gelacht.
Also er hat eine Chance gehabt und die hat er nicht genutzt, diese Armbrustschütze, und dann wird er gegriffen und dann war es einmal Platsch, der landet an der Wand und die Moral ist gebrochen. Da kann Thorn zetern, wie er will.
Aber ich fand auch super, dass Wun-Wun ihn nicht nur dagegen geklatscht hat, sondern ihn dann noch so vor Thorn gleiten lässt, ungefähr, mit der Blutspur. Genau, das sah super aus.
Also ich musste das erste Mal, und da habe ich mich ein bisschen schlecht gefühlt, was immer bei Game of Thrones der Fall ist, wenn so unkontrollierte Gewalt aus dem Nichts kommt irgendwie.
Weil du dann lachen musst?
Na, weil ich schäme mich da ganz kurz für, das ist ja einfach schrecklich, was da eigentlich gerade passiert ist. Aber natürlich ist es so ein bisschen Comic Relief, oder wie siehst du es, Mario?
Da klatscht ein Riese, ein Ritter an der Eiswand mit den Eiszombies gegen eine Wand. Ich glaube, da darf man auch ein bisschen lachen.
Okay, alles klar.
Aber ja, es kam auch sehr unerwartet, weil es ja schon so ein sehr spannungsgeladener Moment mit Sir Davos war, und wir alle mögen ja Sir Davos so gerne und wollen natürlich nicht, dass ihm was passiert, schon gar nicht von so einem Halunken wie Dr. Cox da. Und es war aber natürlich auch sehr, sehr gutes Timing.
Absolut gutes Timing. Also Respekt an Ed, der die Wildlings genau zum richtigen Moment zurückgeführt hat.
Ja. Die haben bestimmt noch eine halbe Stunde gewartet vor dem Tor. So, Moment, noch schlagen sie nicht auf die Tür ein.
Ich hör's
noch. Jetzt ist es der dramatisch beste Moment.
Wun-Wun! Wun-Wun Smash!
Obwohl danach kam so ein kleiner Moment, wo ich mich fast wieder ein bisschen aufgeregt habe. Und zwar wieder unser lieber Olli. Ich glaube, es war Olli.
Er hat mit angegriffen, er war sauer. Er wollte auf Tormund losgehen.
Ja, aber wo ich auch dachte, wie bescheuert bist du bitte? Da ist eine absolute Überzahl von Wildlings. So, alle deine Pieps haben irgendwie schon ihre Armbrüste und Schwerter fallen gelassen.
Wir wundern uns jedes Mal bei diesem Plural, aber es ist, glaube ich, Armbrüste.
Und Olli hebt nochmal sein Schwert und grölt und läuft auf Tormund zu. Also ganz ehrlich, was Dümmeres habe ich, glaube ich, noch nie gesehen.
Das war halt dieser ganze Frust wegen den Wildlings wahrscheinlich. Fand ich jetzt auch unnötig. Ich habe mich dann gefragt, wo Thorn und seine Verräter hinkommen, weil ich habe es erst nicht richtig verstanden. Ich habe aber gestern nochmal die Folge gesehen am Abend und dann habe ich endlich die Ice Cells rausgehört. Ich habe immer South erst verstanden. Was wollen die denn im Süden mit denen? Aber sie werden jetzt weggesperrt in diese Eisgefängnisse. Ja? Und Johns Leiche ist erstmal wieder sicher. Davos und Tormund stehen da, wollen ihm, oder wird so ein bisschen drüber gesprochen, und Tormund denkt so, also ich fand schon diesen Kommentar von Tormund ganz gut, hat viele Stiche gebraucht, damit Jon stirbt, das war so ein bisschen Respekt erweisen, er ist ein harter Hund im Nehmen, und dann will er aber halt ein Feuer vorbereiten, aber Davos hat noch eine Idee.
Aber kurz noch vorweg, du sagst ja auch gerade, Johns Leiche ist wieder sicher. Mhm. Ich glaube, die Diskussion hatten wir auch im letzten Podcast, und wir haben auch ziemlich viele Zuschriften diesbezüglich bekommen.
Ja.
Und wir haben ja auch gesagt, dass natürlich wollen sie nicht nur die Leiche schützen, aber natürlich will ja auch Dr. Cox Davos und Co. wahrscheinlich umbringen. Also es geht ja um mehrere Dinge.
Ja. Ja, was ich mich halt immer noch so ein bisschen gefragt habe, ist dann, warum genau diese Leiche so wichtig ist. Du hast vorhin interessantes gesagt, Hannah, im Vorgespräch, und zwar vielleicht, weil die Angst vor einem White Walker da ist, weil wir wissen ja, wenn die Menschen sterben um an der Wall und dann so langsam vereisen und immer kälter werden, dann verwandeln sie sich irgendwann in diese Untoten.
Ja, das ist ja auch gutes Fleisch für die Hunde, wie wir letztes Mal gerne haben.
Korrekt, ja. Auf die Hunde kommen wir noch zu sprechen, Mario. Und da habe ich mich auch so gefragt, ja, also, oder wo ist dieser, was will Thorn wirklich mit dieser Leiche? Will er sie wirklich ein für alle Mal...
Aber nochmal, ich glaube, er will die ja gar nicht. Er will ja Davos und Co. einfach umbringen, oder nicht?
Okay, aber warum will er sie umbringen? Damit halt John überhaupt keine Unterstützung mehr hat und er halt sämtliche Revolte unterbinden kann?
John ist doch tot.
John ist doch tot. Ja, also, wenn wir jetzt von Dr. Cox überlegen, dann willst du doch nicht, dass da irgendwie 5 Leute rumstehen und irgendwie Unruhe stiften. Du willst
also
die Situation
genau,
lösen.
Weil er will halt eine weitere Revolte oder genau. Unruhe verhindern, indem er halt sich um die kümmert.
Ja, und ich glaube, er wollte ja nicht nur Jon Snow ausschalten, sondern auch ganz seinen Unterstützer, genau. Seinen Hund, wollte ich gerade sagen, ja, sein Direwolf. Und ich denke, das ist ja seine
das
Prio 1.
Motivation bei ihm. Okay.
Ich würde natürlich immer denken, okay, es wäre vielleicht auch nicht schlecht, die Leiche entweder zu verbrennen, vorher aber auch zu bewachen, nachher turnt die und dann, was machen wir dann?
Ja. Gut, nee, das wollte ich nur noch mal geklärt haben. Vielleicht haben sich diese Frage auch einige gestellt. Wir kehren der Wall erstmal kurz den Rücken, wie in der letzten Episode, als wir das besprochen haben, und gehen später nochmal hin und reisen jetzt erstmal weiter nach King's Landing.
Oh boy.
Da kommt eine ähnliche, wie kann ich es nennen, Wandklatscher-Situation.
Innerhalb Gutes Timing Sekunden. Part 2.
Ja, erstmal sehen wir irgendwie so einen Typen, so eine Art Markt oder so, und der zerreißt sich das Maul über Cersei in ihren Walk of Atonement. Und anscheinend hat unser Zombie-Mountain dieser Versammlung beigewohnt und spitze Ohren gehabt und überrascht diesen Kollegen dann dabei, wie er gerade sich entleeren möchte. Er wird sogar noch angepinkelt, der Mountain, hört man. Und dann war es aber schon gewesen. Einmal zack, Kopf gegen die Wand, tot. Und das war der nächste Moment, wo ich ziemlich lachen musste. Wo wieder dieses schlechte Gefühl kam. Eieieiei, was geht denn hier gerade ab?
Aber auch wie super bitte, weil ich meine, wir haben uns ja alle gefragt, wie wird jetzt Cersei eigentlich wahrgenommen vom Volk? Also nicht nur, dass sie sich natürlich furchtbar auch schämen muss, was da passiert ist mit ihr, dass sie nackt durch die Stadt getrieben wurde und beschmissen wurde mit allem Unrat, den es da, glaube ich, zu finden gibt. Aber natürlich ist auch die Frage, ich meine, es ist die Mutter des Königs, die jetzt jeder nackt gesehen hat und dass sich da natürlich die Leute das Maul zerreißen, ist ja auch irgendwie klar. Aber ich finde auch wunderschön, dass es halt besprochen wird, um dieses Gefühl für die Welt, in der wir uns befinden, nochmal zu verdeutlichen. Und da ist diese Szene einfach perfekt für. Und ich finde, er hat es auch super gemacht.
Wobei man sich fragen muss natürlich auch, wie viele Köpfe wurden an diesem Nachmittag gegen die Wand geklatscht, weil der war wahrscheinlich nicht der Einzige, der so ein bisschen geredet hat auf die Art. Und
ich frage mich halt, ob der Mountain, ich weiß ja nicht mal, ob in der Serie überhaupt schon der Name Sir Robert Strong gefallen ist. Wir haben ihn aber schon ein paar Mal erwähnt und es ist hinläufig, glaube ich, auch bekannt. Deswegen nenne ich ihn jetzt einfach mal Sir Strong. Ob der jetzt wirklich immer durch King's Landing streift und sozusagen wirklich die Drecksarbeit übernimmt für Cersei und so ein bisschen versucht, diese Beleidigung ihr gegenüber in Zaum zu halten. Auf sehr drastische Art und Weise.
Ich glaube, es sollte eigentlich nur, ich glaube, es war sogar eher eine Art Comic Relief.
Ich denke auch.
Ich glaube nicht, dass er umherstreift. Nee,
es sollte, ich glaube, auch vor allen Dingen zeigen, dass er komplett 100% korrekt. Loyal genau. ist ihr gegenüber und 100% in ihrem Dienst steht.
Und das sehen wir ja auch in der nächsten Szene. Dadurch wird sie ja wieder verdeutlicht, dass auch die anderen natürlich, ich meine, das war ein Bataillon von irgendwie 12 Leuten, glaube ich, 10 oder 12, und die haben einfach extreme Angst vor diesem
Und das Dude. Fand ich auch super, muss ich zugeben. Also ich fand es zum einen sehr interessant, dass man gerade wieder Cersei, also Lena Headey hat ja immer so was Anmutiges in solchen Situationen. Also wenn ihr irgendwie irgendwas Gefährliches bevorsteht oder irgendjemand sich in ihrem Weg stellt, dann behält sie trotzdem mal die Würde. Und das finde ich mal sehr gut gespielt. Und jetzt hat sie ja diesen monströsen Bodyguard an ihrer Seite, der einmal an sein Schwert greift und auf einmal kuschen alle so, also wir können jetzt nichts machen, Frau Königin. Und ich fand es bei Cersei aber sehr interessant, dass sie dann auch zurückzieht. Und da würde ich euch fragen, wie ihr das interpretieren würdet, dass sie halt da nicht darauf besteht, da durchzuholen. Weil ich glaube, sie könnte schon einfach sagen, Sir Strong, leg mal los.
Ja, aber das hätte ja auch eine Situation entfacht, weil sie ja dann gegen den Befehl des Königs und dann hätte auch wieder irgendwie das Konsequenzen gehabt. Und das hätte sie... Weiß ich nicht.
Dafür ist sie zu klug.
Dafür, genau.
Ich glaube fast, es soll auch so ein bisschen hoffentlich die Art neue Cersei verdeutlichen. Also früher würde ich dir recht geben, hätte Cersei einfach, weißt du, Power is Power und durch damit. Aber ich glaube und ich hoffe, dass jetzt halt Cersei vielleicht auch ihr Tun noch ein zweites Mal überdenkt und somit halt anders handelt. Und dann natürlich, genau wie Mario schon andeutet, sich halt dann irgendwie an den Befehl des Königs hält, beziehungsweise sagt, okay, ne, wie schade eigentlich, dass sie den Leichnam ihrer Tochter nicht mehr sehen kann. Fand ich auch ein bisschen traurig oder auch ein bisschen Mitleid absolut. Mit ihr. Aber sie hoffentlich ist jetzt eine schlauere oder nachdenklichere Cersei geworden als vorher.
Finde ich beides sehr gut, was ihr sagt. Ich habe mir auch noch zusätzlich so gedacht, wenn sie jetzt anfangen, sich untereinander zu zerfleischen in dieser angespannten Lage in King's Landing, ist es auch nicht sehr hilfreich. Also sie müssen schon irgendwie an einem Strang ziehen, auch wenn es gerade sehr schwer für sie ist, weil sie, wie du sagst, von der Beerdigung ihrer eigenen Tochter ferngehalten wird. Aber es wäre ja auch ein Zeichen der Schwäche, auch ihren Feinden in der Stadt gegenüber, wenn jetzt da innerhalb des Lannister-Clans irgendwelche Turbulenzen kommen oder so.
Kurze Klammer noch zu Robert Strong. Ich liebe es, wenn er allein irgendwo auftaucht, dann hörst du immer so ein ganzes Geknatter an Metall. Also, das mir aufgefallen
wirklich,
ist.
Wirklich, ja.
Selbst wenn er steht, hörst du so knacker, knacker, knacker.
Ich mochte auch diesen einfachen Blick auf seine, auf sein Visier. Und du siehst halt diese verfaulte Haut. Oder
ja, wie sein Gesicht auch immer fast aus diesem Helm quillt, als wenn er da gar nicht reinpasst.
Und dann
reinpasst.
Guckt er so links zu Cersei runter. Say the word. Ich werde machen, was du willst, kein Problem, ich bringe hier alle um. Und denkst so, uiuiui, also da, den werden sie, glaube ich, noch richtig gut einsetzen, da habe ich groß Lust
drauf. Ich fand auch schon schön das Blut, was er noch so auf seinem Unterarm hatte.
Ja. Ja, wir springen dann gleich zur Beerdigung, beziehungsweise zur Totenwache von Marcella. Und jedes Mal, wenn irgendwelche Totenwachen sind, in der Sept of Baelor, sind diese Augen auf den Leichen und ich finde es so gruselig.
Ja,
allerdings. Ich finde, das sieht so gut aus und generell das ganze Sept of Baelor gefällt mir immer wieder wahnsinnig.
Aber wer hat die Augen denn jetzt gemacht, wenn sie nicht die genommen haben? Haben die Tristan gemacht.
Wieso haben sie sie nicht genommen?
Vielleicht haben sie sie ja dann noch geholt aus dem...
Ich glaube, das...
Oder
waren
die noch nicht fertig?
Ich glaube,
meinst
die mussten
noch
das
markiert werden, damit die Farbe nicht abgewaschen wird.
Und zweitens sahen die auch, glaube ich, anders aus, aber ich bin jetzt nicht ganz sicher.
Okay. Du wolltest gerade was zu Sept of Baelor sagen?
Ja, ich habe immer bei der Sept of Baelor ein Problem, weil ich finde auch, es ist ein relativ imposantes, großes Set. Es wirkt zumindest groß, aber das Ding ist, ich finde, es wirkt immer zu modern. Ich weiß nicht, ich habe ja immer noch meine Probleme mit den Rundungen in Game of Thrones. Ich weiß auch nicht, ich finde, runde Sachen sehen irgendwie modern aus.
Die Rundungen von Carice van Houten sind dabei ausgestochen.
Ja, die sind einfach nur creepy. nein, also ich fand es wunderschön gestaltet, klar. Und ich fand auch sehr schön, dass sie wieder natürlich Gold trägt, was nachher auch besprochen wird. Die Augen fand ich auch sehr gruselig, gerade weil die so leuchteten, ne? Dieses Blau im Halbdunkel. Aber vor allem die Treppen und die Seitensäulen sehen mir zu modern aus. Ich kann es nicht beschreiben, es ist, I don't know.
Es ist eine Gefühlssache. Also mir gefällt es immer wieder sehr gut. Und wir erfahren jetzt hier in der Szene, warum halt Cersei auch nicht dabei sein kann, weil es war halt eine Anordnung auch vom High Sparrow. Und Tom hat Angst, dass halt seine Mutter wieder in dessen Fänge gerät. Wo ich mir aber so denke, na gut, sie hatte jetzt ja schon ihren Walk of Atonement durch, jetzt kommt noch das Trial. Von daher dürfte sie doch erstmal auf der sicheren Seite sein, oder?
Und wir sehen endlich mal Tommen, der auch ausspricht, was wir uns ja immer gefragt haben. Und er stellt ja dieselbe Frage. Nämlich die Art, ist er zu schwach, wenn er irgendwie, was ist das? Defender of the Realm? Nein, wie heißt das?
Protector
of the Realm ist. Warum er es nicht schafft, da seine Frau und seine Mutter zu beschützen. Und das fand ich sehr, sehr schön, dass sozusagen das, was wir uns immer wieder gefragt haben, der Charakter selber fragt.
Ich sehe ja Potenzial in Tommen. Ich finde, es ist halt einer, der sich auch mal ein bisschen selbst reflektiert, aber ich habe irgendwie die Angst, dass er halt nicht in der Lage ist, sich zu entwickeln. Also, dass er auf dieser Schwäche irgendwie liegen bleiben wird oder so. Also mit ein bisschen mehr Mut und Courage könnte ich mir vorstellen, dass aus ihm irgendwann mal ein besserer Herrscher werden könnte, aber zurzeit ist halt wirklich sehr schwach.
Weiß er eigentlich Bescheid, was sein Daddy angeht?
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, wusste jetzt bis jetzt nur Mr. Lach.
Außerdem braucht er bitte einen anderen Haarschnitt oder eine andere Krone.
Nein,
also damit wird
putzig.
Er nicht Dominanz ausstrahlen.
Dominanz keinen damit nicht, Fall. Aber es untermauert natürlich diesen, was du gerade gesagt hast, putzig. Ne? Er ist ein junger König, er ist wirklich sehr unerfahren und das sieht so wie ein Kind aus, das halt irgendwie so einen Topfschnitt hat und dann wird die Krone drauf gedrückt und jetzt bist du mal König.
Ja, genau. Vor allem in der zweiten Szene haben sie ja zumindest nochmal den Pony ein bisschen gerade gemacht, ne? Dass es ein bisschen voller aussieht, aber in der ersten Szene dachte ich echt, das kann nicht wahr sein. Bitte, der läuft nicht so rum.
Im Buch ist er doch auch richtig, richtig
ja.
klein, ne?
Ja, das hat, glaube ich, auch 12 oder vielleicht noch jünger. Irgendwann.
Ich glaube, noch jünger.
Ja, ne?
Hattest du mal erzählt.
8, 9
oder? Ja.
Ich fand auch, er spielte das genial. Also dieses bisschen fast Zitternde. Man sieht immer sein Kinn, was fast so ein bisschen zittert, weil er natürlich auch sich, wie du schon sagtest, hinterfragt und auch nicht weiß, ob er das Richtige tut.
Ja, da kann man den Dean Charles Chapman, der den Tommen spielt, ruhig mal ein kleines Kompliment machen. Übrigens, ich habe das auch schon, glaube ich, im anderen Podcast schon mal gesagt, er ist ja schon mal gestorben in einer anderen Rolle in Game of Thrones und zwar in der dritten Staffel. Da war er ein Lannister-Cousin und wurde von Rickard Karstark, der übrigens auch in gewisser Art und Weise eine Rolle in dieser Episode spielt, getötet. Aber kommen wir zu einem ersten richtigen intensiven oder vielleicht einen von vielen intensiven Momenten dieser Episode und zwar das Gespräch zwischen Jaime und dem High Sparrow.
Den High Sparrow, den habe ich mittlerweile so gefressen. Das ist im Moment meine Number One Hassperson, ja, selbst jenseits
vor
von vor Olli und vor Ramsay, weil von Ramsay erwarte ich schon gar nichts mehr anderes. Ich kann mich kaum noch aufregen darüber, aber der, wenn er da mit seinem religiösen Blablub anfängt und dann auch noch so: What you gonna do?
You are the few, we are the many.
Ja. Oh mein Gott.
Ja, ich finde es ja wie immer interessant, dass halt diese Sept of Baelor und immer wenn einer stirbt, direkt da immer so Gespräche sich entwickeln, die eigentlich ziemlich cool sind. Ich fand auch das Gespräch sehr interessant. Im Endeffekt kann man es darunter irgendwie runterbrechen darauf, dass der High Sparrow überhaupt keine Angst hat und sagt, ja, du kannst machen, was du willst, du kannst mich töten. Wir sind in der Überzahl und wir könnten euch zu Fall bringen, wenn wir wollten.
Obwohl ich mir natürlich auch hinterfrage, ich meine, Jamie und Tommen werden ja auch nicht alleine durch die Stadt laufen. Also die werden ja auch irgendwelche Bewacher haben und es gibt ja auch noch genug Guards.
Ich glaube, für den Moment stimmt das sogar. Sie könnten sich tatsächlich irgendwie, wie auch Jamie sagt, hier, ihr könnt jetzt den Sparrow umbringen und das wär's. Aber ich glaube halt, im Gesamtbild Westeros ist halt
das ist ja ganz klar. Das ist ja sozusagen die Grundlage der Demokratie. Genau. Ne? Die Bevölkerung ist immer mehr als sozusagen die regierende Macht. Aber ich finde, in diesem Case ist es irgendwie immer so unlogisch, dass der High Sparrow immer mit 10 Wachen auftaucht, aber dann diejenigen,
die sich hinter den Säulen verstecken und auf ihren Einsatz warten.
Der König und sozusagen der Leiter seiner Guard laufen irgendwie alleine scheinbar durch Westeros.
Nee, aber selbst wenn die Garde dabei gewesen wäre, heißt das ja nicht, dass die mit auf Kirchenleute eingedroschen hätten. Weil das ist vielleicht nochmal so ein Schritt, selbst wenn Jamie das jetzt befohlen hätte.
Nee, klar, dass sie den High Sparrow nicht angegriffen hätten, aber da wären zumindest Wachen gewesen, die jetzt die Überzahl der 10 Sparrow-Dudes vielleicht ausgeglichen hätten.
Ist die Frage,
hätten.
Inwiefern Wachen halt bei diesem Begräbnis, oder nennen wir es Totenwache, wirklich mit reingenommen werden dürfen. Ob
klar,
das dann
aber denn die würden ja vor der Tür stehen oder irgendwas. Das du würdest stimmt, ja nicht einfach den Sparrow mit seinen 10 Wachen kommen dann rein, ohne dass Tommen, und dann könnte ja jeder reinkommen und die bedrohen. Und ich meine, es ist immer noch der König. Der König wird nicht unbewacht rumlaufen.
Ist nicht unbewacht, aber natürlich bleibt es ein Pulverfass, weil der Sparrow halt nicht, also der High Sparrow nicht kuscht und halt weiter seine komischen Vorstellungen von jeder muss bestraft werden, alle sind Sünder. Und ich fand es auch interessant, wie Jamie halt nebenbei so sagt, ja, die Götter sind nicht weniger schuldig als wir. Ja. Also die vergießen vielleicht sogar noch mehr Blut.
Hättest du dir gewünscht, Mario, dass Jamie ihn umbringt?
Ich weiß, das ist hier nicht drin und da sind wir auch viel zu früh und wahrscheinlich ist das auch eher dann der Payoff für Cersei, weil wir kennen ja aus dem Trailer schon die mittlerweile berühmte Zeile I choose violence. Ja. Und ich glaube, das war hier.
Hast du Angst um Scepter und Nella?
Nee, wer immer sich mit der anlegt, die ist sie gegen den
Sir Strong. Dieses Battle. Battle of the Centuries.
Sir Strong gegen Scepter und Nella. Das wäre sehr awesome.
Oh ja.
Nee, das hat noch Zeit. Ich meine, wir haben an so vielen Plotpunkten hier sind wir so schnell vorangeschritten. Was vielleicht ein bisschen fix war, wo ich aber sehr dankbar gleichzeitig für bin, dass wir dort nicht weiter verweilen. Aber hier war es, glaube ich, richtig, nochmal einen Moment zu warten.
Du sprichst da eine gute Sache an und die würde ich gerne am Ende unserer Besprechung nochmal aufgreifen, weil das vielleicht ein allgemeines Thema auch ist. Aber hier nochmal ganz kurz eine kleine Info zu Jonathan Pryce, der den High Sparrow spielt. Ich habe letztens im Interview gelesen, dass er seine Rolle so ein bisschen an Papst Franziskus orientiert hat. Und er sagt halt, er ist a man of the people. Er ist halt einfach ein aus dem einfachen Volk irgendwie und hört halt auf die Mehrheit. Und heißt, er sagt, okay, jetzt fehlt aber noch so ein Abersatz irgendwie in diesem Interview, weil er sagt, okay, Franziskus ist jetzt nicht so wie der High Sparrow. aber er meinte halt nur so von dieser Art erstmal mit dem Small Volk umzugehen, so glaube ich.
Aber ich finde, er macht das so besonders gut, auch Bezug nehmend auf Mario. Er ist halt auch ein bisschen ekelhaft immer dabei, wie er spricht. Er spricht ja so extrem weich in der Betonung und das, finde ich, macht ihn gerade so.
Aber hat er auch was Bodenständiges, eurer Meinung nach? Oder ist das schon so ein bisschen Arroganz, die sich zeigt, weil er weiß, dass ihm niemand was kann oder dass seinem Kurs niemand was kann?
Nee, es klingt ja schon alles auch sehr gut, was er sagt und das ist ja, er ist schon sehr schleimig dabei auch, aber ich glaube, da haben mehr Leute, die Leute davon, die aus dem Volk sind, wenn die ihm zuhören, anstatt die hohen Leute, die ja jetzt dafür so ein bisschen zur Kasse gebeten werden für ihre Sünden und all sowas. Aber deswegen finde ich das so erstaunlich. Selbst weil er derjenige ist, der nur eigentlich den Lannisters gerade ans Bein pinkelt, bin ich komplett irgendwie in Rage. Und
ja, ganz kurz, noch eine weitere Szene in King's Landing. Hannah, du hast es dir letzte Woche gewünscht, jetzt bekommst du sie, und zwar zwischen Tommen und Cersei. Mutter-Sohn-Moment, wie hat er dir gefallen?
Sehr gut. Also ich bin ja immer happy, wenn Cersei zu sehen ist. Ich fand, es waren auch wunderschöne Aufnahmen von King's Landing immer vorweg, wie sie aus dem Fenster schaut und du siehst halt die Stadt. Ich schätze mal Dubrovnik plus noch sowas dazu gebaut. Genau. Dann siehst du auch noch eine sehr schöne Szene. Ich glaube, das ist genau der Eingang der Szene, die wir jetzt besprechen, wo wie so ein Außenshot von der Keep ist, wo du Cersei im Fenster stehen siehst. Hatte ich, glaube ich, noch nicht gesehen. Mhm. Und fand ich wunderschön. Und ich fand, wie gesagt, auch jetzt zur Deutlichmachung, was eigentlich Tommen getan hat, war diese Szene besonders wichtig. Und ich fand sie sehr schön. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Sie macht ihm ja auch nicht wirklich irgendwelche Vorwürfe, sondern sie sagt auch, sie ist für ihn da. Und bei mir war das so das Gefühl, als wäre es vielleicht ein bisschen Kalkül von ihrer Seite, weil sie weiß jetzt, dass Tommen sie braucht und sie kommt jetzt zurück ein bisschen an die Macht. Sie hat wieder, also sie wurde ja ein bisschen ausgestochen von Margaery. auch, also bei Tommen war ja dann wirklich schon eingelullt von Marjorie und Cersei war dann nur zweite Wahl. Und jetzt habe ich so das Gefühl, dass sie vielleicht dadurch wieder so ein bisschen...
Davor ja auch, als Joffrey an der Macht war, hatte sie ja auch als
genau, Königin Mutter nicht mehr wirklich. Genau, dass sie jetzt weiß, okay, mein Sohn braucht mich, das heißt, ich werde jetzt wieder ein bisschen mehr Machtansprüche haben, ich werde für ihn auch sprechen können wieder, was vorher vielleicht ein bisschen schwieriger war und dass das vielleicht auch so ein bisschen von ihr kalkuliert war oder habt ihr das anders wahrgenommen?
Mir ist was ganz anderes aufgefallen. Mhm. Und zwar erinnert ihr euch an die Theorie, die ich letzte Woche hatte, bezüglich Cersei und Tommen, dass sie am Ende derjenige ist, der ihm das Licht auspustet. Nee, genau, weil sie der Übergang zur nächsten Szene fand ich sehr interessant. Die Kamera fährt nämlich so zurück. Wir sehen dann diese Fensterbank in diesem hohen Turm und dann ist Cut zur nächsten Szene und da liegen, sehen wir eine Steinstatue, die mit dem Kopf zur Seite auf dem Boden liegt.
Das ist die Harpie gewesen.
Genau. Und falls sowas passiert, wie ich prophezeit habe, dass sie am Ende vielleicht ihn aus dem Fenster wirft
oder
so.
Wie Bran in der ersten Folge von
Game of Thrones. Erstens das. Genau. Komplett irgendwie eine Spiegelung zu der Szene. Und dann ist das hier als Schnitt schon mal voll das Foreshadowing gewesen. Und später wird man sagen...
Falkenauge Mario, der hat da gut aufgepasst. Finde ich interessant.
Auf jeden Fall. Ich musste aber auch sehr an dich denken, also an die Theorie, als sie ihn umarmt. Und beide
ich hatte da auch kurz Luft angehalten, aber das ist viel zu früh.
Und alle tragen, beide tragen ja auch sehr dunkle Sachen, sehr ungewöhnlich. Ne? Auch Cersei war relativ dunkel in den
Trauerkleidern.
Ja, auch genau. Und ich glaube aber trotzdem, dass Cersei jetzt irgendwie eine Art von neue Cersei geworden ist, die ein bisschen nicht passiver ist, aber zumindest ein bisschen mehr nachdenkt über ihr Tun.
Na, sie ist ja auch gerade in Trauer, ich glaube, das ist...
Wird auf jeden Fall interessant zu sehen sein, wie ihre Rolle dann aussehen wird und was wir noch von Sir Robert Strong erwarten können. Wir springen jetzt gleich mal rüber in den nächsten Handlungsstrang und zwar nach Essos, außer ihr habt noch was zu Cersei und so? Nee. Und das geht auch mal wieder etwas unterhaltsam los. Mario, du darfst gleich was sagen, bitte. Halt noch kurz den Sabbel. Ich fand es erstmal witzig, wie Tyrion in Meereen, wie er sich was einschenkt und von Varys so ein bisschen getadelt wird. Nein, also du kannst doch jetzt hier nicht trinken. Und dann kommt mal wieder einer von diesen Witzen, die Mario schon letzte Woche
nicht Felix, wusstest du, dass der keinen Penis hat?
Gut. Da bin ich bei dir. Diese Woche dieser Witz, den fand ich auch unnötig, muss ich zugeben. Ich fand aber Varys seine Reaktion darauf trotzdem ziemlich unbezahlbar, wo er ihm vorgeworfen wird, dass er nur an Zwergwitze denkt, aber sie nicht ausspricht. Und er sagt, nein, das tue ich nicht. Wir sind doch gute Freunde, warum beleidigst du mich immer? Ja, ich glaube, Varys ist so eine geschundene Seele. Vielleicht gibt es irgendwann mal eine Aussprache zwischen ihm und Tyrion.
Ich bin nicht ganz sicher, ob sie mittlerweile schon so heftig drauf pochen auf diesen Gag, weil sie selbst merken, okay, es ist jetzt schon nicht mehr witzig. Die einzige Möglichkeit, wie es jetzt wieder witzig wird, ist, wenn wir es noch länger durchziehen und dann ist es irgendwann wieder witzig.
Ja, also ich hätte darauf verzichten können, aber ich mag generell diese neue Charakterkonstellation in Meereen. Wir haben jetzt aus dem ersten Mal auch Missandei und Grey Worm. Grey Worm bleibt etwas stumm. Auf ihm gibt es noch eine kleine Referenz in Richtung Eunuch. Also, und Missandei wird ja dann irgendwie zu Rate gezogen, als es darum geht, wie man jetzt die aktuelle Situation unter Kontrolle bringen kann. Denn wir hören, Slaver's Bay ist die alte Slaver's Bay. Die Yunkai hat wieder Sklaven, Astaboard wieder Sklaven. Die Flotte ist verbrannt, also es sieht alles ziemlich düster aus. Und was kann man dagegen tun?
Ja, sie wissen nichts, ne? Sie haben nicht herausgefunden, wer die Flotte verbrannt hat.
Ja.
Sie wissen jetzt, dass es zurückerobert ist. Und dann war ich auch einen Tick irgendwie auch traurig. Ich dachte mir auch so, ach, wofür das Ganze? Wofür haben wir das alles gesehen, wenn jetzt sozusagen der Status quo von vorher wieder erreicht ist?
Ja, es ist erstaunlich, was für einen Einfluss anscheinend oder was für eine Macht halt doch von Daenerys ausging, die jetzt fort ist und dadurch geht alles wieder in die Brüche. Die Idee ist jetzt, dass man über die beiden Drachen, die noch eingesperrt sind, Rhaegal und Viserion, dass man darüber irgendwie seine Macht zurückholen kann. Aber da habe ich auch so ein paar Fragen, weil...
Und die Drachen strumpfen ja auch anscheinend.
Ja, also weil ich frage mich, kann man denn solche gefährlichen Massenvernichtungswaffen wirklich erfolgreich zu irgendwie Instrumenten der Machterhaltung machen? Also ist das so einfach möglich? Irgendwie wird dann Missandei ins Boot geholt, aber sie spielt dann auch keine Rolle mehr irgendwie. Das fand ich auch ein bisschen eigenartig.
Sie hat nur ihre Expertise abgegeben, aber ich dachte auch für einen Moment, dass Tyrion sie jetzt da in den Keller schickt.
Genau.
Das war ja schon mal ganz gut. Nee, ich glaube, die sollen eher so, wir hatten ja oft schon den Vergleich mit der Atombombe, dass die halt irgendwie...
Dass man sie hat.
Dass man sie hat und dass sie auch aber irgendwie... am besten dann ein paar Mal über die Stadt fliegen, damit alle Leute auch wissen, dass man sie hat.
Du meinst, dieser Schutzdeckel für den roten Knopf, der ist jetzt hochgeklappt und jetzt können sie ihn jederzeit drücken und dann werden die Drachen losgelassen und werden die Feinde alle rösten.
So ungefähr. Aber die Repräsentation, dass die dort sind, als Zeichen der Macht und der Mother of Dragons, ist auch schon wichtig.
Ich glaube auch. mehr symbolische, ne, symbolische Macht.
Kurze Frage zu diesem, zu diesem Verlies, nenne ich es einfach mal. Mir gefällt das ja immer sehr gut, wenn es, du hast so eine extreme Dunkelheit und du hast nur eine Lichtquelle und du siehst halt eigentlich gar nichts. Und diese Optik sagt mir sehr zu. Wie ging es euch da? Hattet ihr auch so gleich so ein bisschen Gänsehaut oder so? Jetzt könnte hier was Großes passieren?
Ja, ich liebe allein schon, wenn so eine Fackel brennt. Ich finde, das sieht wunderschön aus. Da habe ich irgendwie drauf gestarrt. Ich weiß auch nicht. Ich habe mich kurzer Zeit gefragt, das ist ja so ein Raum, wo die Drachen ja auch wieder rausfliegen können, wenn sie nicht angekettet sind,
ja,
oder?
Dann gut, sie haben mich, immer so einen riesen Stein irgendwie davor gerollt oder so.
Genau. Ja. Aber nee, ich finde es auch super. Genau wie du sagtest, das ist einfach diese extreme Dunkelheit. Und ich glaube, er geht ja auch so voran, dann hörst du nur so ein Kling, Kling, Kling wieder. Und dann kommen sie so ins Licht. Also ich fand es wunderschön. Ich muss aber auch gestehen, ich war emotional sehr bewegt von Tyrions Story mit seinem Drachen.
Ich muss ja sagen, ich war, als dann rauskam, dass Tyrion runtergeht, dachte ich so, okay, Tyrion, der unsterbliche Charakter der Serie, schickt ihn rein, jetzt tun wir so, als wenn er spannend ist, aber ist es nicht wirklich. Und dann, als er aber seine Geschichte erzählt hat, dachte ich mal wieder, meine Fresse, Peter Dinklage, wird man wieder daran erinnert, was man an ihm hat, weil erstens war das doch spannend und zweitens, die Story, das war so sweet irgendwie, so sweet.
Hast du dir so einen kleinen Tyrion vorgestellt auf so einem Drachen,
total,
wie sie halt irgendwie so, so How to Train Your Dragon mäßig durch die Lüfte fliegen?
Und ich liebe es, dass sie mal wieder angesprochen haben, dass Drachen nicht einfach irgendwelche fauchenden Echsen sind, sondern dass Drachen eigentlich super intelligent sind. Ich meine, George R. R. Martin, der kennt ja seinen Fantasy-Stuff und in vielen anderen Fantasy-Geschichten können Drachen halt auch telepathisch kommunizieren und sich in alles Mögliche verwandeln und sind die intelligentesten Wesen überall. Und das finde ich super gut, dass hier auch denen das zugesprochen wird, auch wenn sie sich nicht artikulieren, aber das dass nicht einfach nur irgendwelche fauchenden Bestien sind.
Obwohl ich so ein kleines, fühlte mich so ein bisschen erinnert an Aliens irgendwie. Ich fand, wenn sie dann so ganz dicht nah rankam und dann das Maul so aufging und es so ein bisschen schleimig war da drin, dann fand es so aus wie so eine Alien-Szene. Ja. Aber ich gebe Mario recht, ich fand es sehr schön, wie dann der zweite Drache, ich weiß nicht welcher es war, dann so seinen Hals so weckt für seine Kette und genau weiß, wo der Verschluss ist und
man
wie man es abmacht.
Man merkt irgendwie, es klickt zwischen Tyrion und den Drachen, was ein interessantes Thema ist, würde ich gleich nochmal eine Frage zustellen. Aber zunächst einmal noch zu welchen anderen Sachen, und zwar, du hast es gerade gesagt, es wird Spannung generiert. Und wo wir alle wissen, dass eigentlich Tyrion nichts passieren kann, oder? Er ist ziemlich safe. George R. Martin hat selbst mal gesagt, in seinen Büchern zumindest, dass Tyrion einer der 5 Charaktere ist, die es bis zum Ende schaffen werden.
In seinen Büchern hat er das gesagt?
Na, über seinen Büchern. Also, vielleicht macht die Serie was anderes, ne? Aber in den Büchern ist Tyrion einer von 5, die es packen werden, bis zum bitteren Ende. Vielleicht war das auch eine gemeine Lüge, wer weiß, aber wir gehen einfach mal davon aus. Und trotzdem ist das so eine intensive Szene, auch mit dieser Geschichte, ihr habt sie angesprochen, wunderschön, ist auch so aus den Büchern entnommen, wird da auch so erzählt von Tyrion. Und ich war auch eigentlich voll drin, dank Peter Dinklage Darbietung. Ich fand auch die Animation eigentlich ziemlich gelungen. Und auch dann dieser Moment, wo man halt merkt, die Drachen, die respektieren ihn, die vertrauen ihm in gewisser Art und Weise. Und er bietet ihm sich wirklich an, wie so ein treuer Hund irgendwie. Ja, befreist du mich, du hast meinen Bruder gerade befreit und dann kommen wir vielleicht irgendwie ins Geschäft. Jetzt frage ich mich aber auch so ein bisschen, denn Drachen sind ja eigentlich nur mit Targaryens so verbandelt, ne? Also das ist diese Beziehung zwischen Drachen und Mensch, das ist sehr kompliziert und da waren eigentlich immer die Targaryens, wie zum Beispiel Daenerys und so, mit denen verbunden. Nun, es gibt diverse Theorien und vielleicht wird jetzt hier schon so ein bisschen was angedeutet, ob Tyrion wirklich ein Lannister ist, vielleicht ist er auch ein Targaryen, vielleicht hat er eine besondere Gabe einfach nur. Ich finde das eine spannende Frage, wo sich jetzt sowohl Buch als auch Buchleser als auch Seriengucker Gedanken drüber machen können.
Da bin ich noch überhaupt nicht drauf gekommen, da muss ich erstmal drüber nachdenken.
Du kannst ja nur durch die Serie wirklich, was du weißt aus der Serie, ist halt, dass die Targaryens die Drachenreiter waren und keine andere Familie diese Macht hatte. Und wie kann dann auf einmal ein Lannister so eine gute Verbindung zu Drachen aufbauen? Ja, nur durch diese wunderschöne Geschichte? Weil die Drachen wirklich so emotional berührt waren, weil sie intelligent sind und ihn verstanden
haben? Weil sie intelligent sind und da raus wollen und gemerkt haben, dass er da ist, um sie zu befreien. Das hatte, also selbst wenn sie jetzt kein besonderes Band mit ihm hätten, hätten sie es aus, wenn sie wirklich so intelligent sind, das erkennen müssen und ihn haben machen lassen.
Okay.
So. Und ich finde, wenn das jetzt wirklich nur aus dieser einen Szene herauskommt, diese Theorie, finde ich das ein bisschen viel. Weil ich meine, die Drachen haben ja auch alle andere um Daenerys herum nicht sofort aufgegessen, nur weil sie um sie herum standen oder irgendwie so. Das, Ja.
Ja, ich meine, war nur eine Idee. Wir haben ja auch von Missandei gehört, dass sie sich gut verstanden hat mit den Drachen. Mhm. Müsste man ja auch fast sagen, ja, hast du ja auch irgendwas mit Targaryens am Hut? Ist ja nicht der Fall. Aber ich denke mal, das ist sowas, was man vielleicht im Hinterkopf behalten könnte. Hannah guckt mich so ein bisschen verschmitzt grinsend an.
Ja, ich weiß nicht, ob ich es sagen soll. Das ist eine sehr weit hergeholte Theorie. Aber wo ich mich hier schon seit mehreren Folgen drüber Gedanken mache, ist ja die Haarfarbe von Tyrion und vor allem auch jetzt von Lena Headey und Tommen. Und zwar fand ich, war es relativ auffällig, dass Tyrion immer blondere Haare bekommen hat. Und zwar relativ hellblond im Vergleich zu Lena Headey und Tommen, die mehr so ins Rot gehen mittlerweile.
Bisschen matt auch.
Das ist aber, genau, glaube ich, weil er auf Essos ist und dort einfach
die Sonne kommt.
Die Partikel
wer weiß. In der Sonne werden meine Haare auch heller.
Ja, das stimmt. Habe ich im Sommer auch.
Aber ich finde, es könnte, wenn man
blondes Haar, das mir bis zum Hintern runterfällt.
Man könnte, wenn es sehr weit hergeholt ist, halt auch sagen, okay, sie versuchen doch so ein bisschen Tyrion mehr in die Targaryen-Ecke zu schieben. Wir wissen, Targaryens sind eher hellblond, weißblond.
Tyrion klingt auch noch wie Targaryen. Es war die ganze Zeit direkt unter unserer Nase.
Tyrion.
Nein, aber sozusagen nur so ein weil ich fand, Lena Headey sah sehr rot-blond aus jetzt in letzter Zeit. Sie war sehr viel blonder, also weißblonder am Anfang.
Also wir haben hier ein paar Theorien in den Pott geworfen. Das sind keine Spoiler, kann man uns nicht vorwerfen. Wir wissen selber nicht, was passieren wird. Mal gucken, in welche Richtung es geht. Wir können Meereen hinter uns lassen, glaube ich. Wir haben da alles besprochen, was wir besprechen wollten, außer ihr habt noch eine Kleinigkeit. Wenn nicht, dann gehen wir ganz kurz nach Braavos, wo eigentlich nicht viel passiert, außer dass Arya mal wieder auf den Deckel bekommt von The Wave. Ziemlich dolle sogar. Sie wehrt sich, schlägt wild um sich.
Musstet ihr dabei auch an das Star Wars Kid Video denken?
So ein bisschen.
Es sah komplett so aus wie dieser kleine,
dicke Junge.
Ich hoffe,
dass es bald so einen Zusammenschnitt gibt vom Star Wars Kid und von Arya oder blinden Arya und den
Packst du das Star Wars Kid Video bitte auch?
Das dürften aber eigentlich alle kennen da draußen. Wenn nicht, ich pack's gerne nochmal mit rein.
Ja.
Ja, im Endeffekt, ich kann es ganz kurz zusammenfassen, sie wird dann von Jaqen gebremst und er bietet ihr eigentlich schon an, okay, du kannst wieder Arya sein, du kannst dein Auge nicht zurückhaben, du kannst Essen haben, ein Dach über dem Kopf, wenn du halt zugibst, dass du einen Namen hast. Und sie bleibt hart. Und es ist wirklich so dieser Punkt in der Prüfung, wo sie sich vielleicht als würdig erweist, den nächsten Schritt zu machen. Oder wie seht ihr das?
Ja, ich fand die Frage, ob du deine Augen wieder haben willst, fand ich schon auch eine gute Frage sozusagen. Mhm. Aber wir wissen natürlich, was passiert, also dass sie Nein sagt und darauf beharrt. Und dann finde ich auch schön, dass dieser Erzählstrang dann hoffentlich auch sehr schnell abgeschlossen wird. Genau. Ich hätte jetzt auch keinen Bock mehr, sie da als Bettlerin sitzen zu sehen und jede Woche irgendwie erneut oder jeden Tag, wie auch immer jetzt die Zeiteinheit ist, von dem Wave verprügelt zu werden.
Wir hatten ja auch die Befürchtung, dass wir hier jetzt erstmal 4 Folgen lang Trainingsmontagen bekommen und sie kriegt immer wieder einen auf den Deckel. Ja. Deswegen bin ich auch, wenn das jetzt sehr schnell ging, mit dieser schnellen Prüfung dann doch sehr zufrieden gewesen. Und auch, weil es generell zur Serie passt, weil Staffel 6, meine Güte, was für ein Tempo an allen Enden.
Aber eine Frage habe ich ja. Ich meine, im Endeffekt, wenn das jetzt vorbei sei, diese Storyline, warum dann überhaupt? Also warum musste Arya überhaupt blind werden und jetzt da rumsitzen?
Ich glaube, sie
mit You Are No One war ja vorher schon ein Thema und würde ich sagen, hätte man auch so machen können, dass sie es vorher schon begriffen hat.
Ich denke, dass sie offscreen auch schon ein bisschen Zeit als Bettlerin verbracht hat, wir das jetzt so kaufen müssen, dass es halt so war, dass sie halt noch bevor wir es in der ersten Folge gesehen haben, letzte Woche, schon, was weiß ich, ein paar Wochen auf der Straße war von Braavos.
Nee, aber was hat jetzt diese Storyline, dass sie blind war, gebracht im Endeffekt?
Um sie ein bisschen also nicht zu brechen, sondern sie wirklich zu testen, ob sie wirklich ein No-One werden will. Weil jetzt kommen ja diese abschließenden Fragen, die würden ja, wenn sie halt wirklich erst seit einer Woche auf der Straße ist, würden die ein bisschen schnell kommen, glaube ich, diese nächste Stufe, die jetzt Jaqen ihr anbietet. Ne? Und deswegen glaube ich, dass sie jetzt, schon ein paar Wochen auf der Straße ist und jetzt hat sie sich vielleicht als würdig erwiesen, sie hat sich immer wieder zur Wehr gesetzt, sie hat nicht aufgegeben, sie hat ihr neues Leben angenommen als blinde Bettlerin und das nötigt jetzt vielleicht Jaqen und dem Many-Face-Gott Respekt ab und deswegen bietet ihr jetzt an, okay, das war schon mal nicht schlecht, jetzt geht's weiter, Dojo Level 2, da kannst du dann die nächste Stufe erreichen.
Wir haben ja auch in der letzten Staffel gesehen, dass sie, obwohl sie dieses Training dort angenommen hat, im House of Black and White, dass sie ja immer wieder andere Wege verfolgt hat, ihre Rache zu bekommen. Sie hatte Needle aufgehoben, sie hat dann
Sir Meryn Trant.
Meryn Trant, gestalkt.
Sir Mutton Trant.
Nee, das war schon wichtig, glaube ich, dass das eine Konsequenz hat und dass es eine Weile auch Konsequenzen hat. Außerdem hat sie ja nicht jetzt automatisch ihr Augenlicht zurück.
Nee, aber ich frage mich, also wenn es jetzt
wohin ihre Story
geht. Ich glaube, da sind wir noch nicht fertig, glaube ich. Ich glaube, sie bleibt noch ein bisschen blind. Vielleicht irre ich mich auch, wie bei anderen Sachen, wenn ich mich geirrt habe, weil das Tempo dieser Staffel wirklich sehr rasant ist. Und ich bin auch froh, dass es hier weitergeht. Ihr habt es gerade schon angedeutet. Der Handlungsstrang ist bis jetzt bei mir noch so ein bisschen Lowlight, muss ich zugeben. Ich finde es noch nicht so spannend. Ich bin vielleicht etwas ungeduldig. Ich war aber auch in den Büchern etwas ungeduldig, denn da ist der Arya-Handlungsstrang irgendwann auch ein bisschen ermüdend und sich wiederholend. Da hat das der gute George R. Martin auch etwas zu sehr in die Länge gezogen für meine Begriffe. Aber gut, anscheinend geht's hier munter weiter. Wir können ja sofort weiterspringen. Das war's auch schon. War ein sehr kurzer Aufenthalt in Braavos. Wir kehren zurück nach Westeros, und zwar nach Winterfell, wo es zu einer großen Überraschung kommt. Einer von mehreren in dieser Episode. Und zwar kriegen wir so mit, dass die Flucht von Sansa bekannt ist. Wir sehen einen neuen Charakter, gespielt von, jetzt muss ich spicken, wo ist der Name? Paul Rattray, den einige vielleicht aus dem Film Creep kennen, Franka Potente. Alter Horrorfilm,
2004 oder so. Habe ich sogar im Kino gesehen, glaube ich, aber ich erinnere mich
nur. Und der spielt Harald Karstark, den Sohn von Rickard Karstark, den wir vorhin schon erwähnt haben, der von Rob enthauptet wurde für seinen Verrat. Ja, Roose ist gar nicht so amused, dass Roose is not amused, dass das Sansa weg ist.
Hannah was auch nicht amused.
Da kommen wir gleich zu. Und Ramsay sagt so, na, sie wird zur Castle Black reisen und da können wir sie da schnappen und dann bringen wir noch gleich Jon Snow um, der eigentlich auch irgendwie ein Starkbastard ist. Und dann machen wir einmal wirklich richtig so Dorn-esque. Wir machen alle Möglichkeiten, vernichten wir. Und Roose meint, nee, das kannst du nicht machen. So wirst du niemals alle Familien vereinigen können. Ja, und dann kommt die Nachricht rein in den Raum, dass Roose einen Sohn geboren bekommen hat von der guten Valda. Und
Und was folgt, ist die am zweitunüberraschendste Szene in dieser Folge wahrscheinlich.
Du hast es kommen sehen. Also
ich habe es letzte Staffel schon gesagt, als die das erste Mal davon gesprochen hat, ja, wir versuchen ja auch gerade einen Sohn zu bekommen, aber wir werden dich immer lieb haben.
Ja.
Sorry, die war tot von Anfang an.
Ja, aber wir machen ja, bevor dieser Tod kommt, erstmal der Roose tot natürlich.
Ja, okay, aber da habe ich mich auch gefragt, okay, warum hast du damit jetzt gewartet, bis das Kind zur Welt gekommen ist? Warum hatte das einen spezifischen Grund, noch einen anderen?
Na, es hätte ja auch eine Tochter sein können, dann hätte er ihn noch am Leben lassen können.
Ja, ja, okay, ja, das stimmt, leuchtet mir ein.
Ja. Hannah, du als alte Michael McAllen, aka Roose Bolton-Fangirlin.
Ich habe gebrüllt, wirklich. Also ich habe no gerufen, weil ich ihn wirklich sehr, sehr gern mag. Ich versuche immer noch zu analysieren, warum ich ihn eigentlich so gern mag. Ich finde immer noch, dass er eine sehr schöne Stimme hat. Und ich fand auch schon allein die zwei, ich glaube, er hat zwei Sätze gesagt oder drei, fand ich, waren auch sehr schön. Ich habe mich ja damals schon gefragt, wie ich Ramsay, ähnlich wie Mario, hätte ich ihn ja auch vielleicht vorher einfach mal umgebracht. Also hätte er ja machen können. Beziehungsweise, ich bin ein bisschen traurig, dass Roose, den ich doch für sehr intelligent halte, nicht auch an die Möglichkeit gedacht hat, dass sein creepy, crazy Sado-Sohn irgendwie nicht auch ihn umbringen könnte, wenn jetzt die Gefahr eines potenziellen anderen Erbens kommt. Und wir wissen ja auch, ich meine, Roose hat ihn ja anerkannt, in dieser wunderschönen Szene da oben in Moat Cailin, glaube ich.
In Nordirland irgendwo, ja.
Ja. aber dass er ja immer diese Anspielung macht auf die wahre Erbschaft sozusagen von den Boltons, wird ja jetzt auch wieder deutlich vorangehen, dass er halt sagt, Jon Snow ist doch ein Bastard, who cares? Ne? Und dann sagt Ramsay ja, ich bin auch eigentlich ein Bastard, aber ich bin trotzdem der Erbe. also deswegen, das fand ich ein bisschen unschlau von Roose und fand ich nicht ganz charakterkonform für diesen eigentlich sehr intelligenten und sehr planenden. Wir denken an die Red Wedding, das war ja auch eigentlich... Ne,
eher zusammen mit Waterfry und Tywin Lannister.
Und das, finde ich, machte es nicht ganz... ich fand, das war nicht ganz charakterkonform, aber natürlich fand ich, war es von Ramsay her natürlich sehr schlau, jetzt wo der Sohn, der potenzielle andere Erbe geboren ist, dass er jetzt kalten Prozess macht. Und er wusste ja auch, dass der Karstark ihn wahrscheinlich nicht da irgendwie daran hindern wird. Denn Karstark ist ja auch daran interessiert, dass er sich gut stellt mit dem neuen Bolton.
Und Karstark, wir hören es auch, es hat natürlich nichts mehr für die Starks übrig, nachdem Robb Stark seinen Vater enthauptet hat. Und ich finde es dann auch interessant, gerade wo halt Robb Stark nochmal erwähnt wird, gibt es dann nochmal diese Spiegelungen. Man sieht halt dann die Umarmung von Ramsay und ist im Endeffekt fast das gleiche Bild wie bei der Red Wedding in der dritten Staffel, als halt Robb Stark von Roose Bolton ermordet wird, während dieser die Worte ausspricht, The Lannister sends their regards.
Und es wird auch nochmal besprochen, was wir, glaube ich, in der letzten Folge auch besprochen hatten. Wie stelle ich mir den Norden vor und wie viele Clans?
Oh, da bin ich richtig heiß drauf, muss ich ganz ehrlich zugeben.
Genau, wen gibt es noch alles im Norden und wie kann ich diesen Norden unter einen Hut bringen? Zu den Fischköpfen von Mario werden wir gleich noch kommen. Aber,
es werden Ambas erwähnt, Manderlys, die Karstarks natürlich, die drei großen Häuser, die noch übrig sind.
Genau, und Ramsay und Karstark sagen ja eindeutig, okay, wenn wir die Umbas haben, die Manderlys und die Boltons mit den Karstarks, dann reicht das, dann können wir den Norden halten.
Mhm. Da gibt es also auch wahrscheinlich demnächst einen Machtkampf. Also Ramsay ist der neue Lord, aber wir kennen Ramsay nur zu gut, leider. Und die Geschichte hat noch kein Ende.
Ich hätte der Serie ja fast irgendwie eine Goldmedaille verliehen dafür, dass sie... Ich dachte nämlich mit der Szene, wo er nach Lady Warda
ja.
Schickt, dass es damit impliziert einfach wird, was als nächstes passiert.
Ja.
Und wir dann zur nächsten Szene gehen.
Habe ich auch gedacht.
Und ich dann so, Mensch, Game of Thrones, endlich mal classy hier. Ja. So. Und dann, wir wissen alle, was für ein gratuitous violence Elemental Ramsay ist. Aber ja, dann brauchten wir natürlich noch...
Ja. Ich habe auch geschrieben in meiner Review, mir reicht's einfach langsam. Also ich brauch's nicht mehr.
Ich wäre einen Schritt weiter gegangen. Ich fand das sehr schön, die Szene, wie jetzt auf dem Vorplatz sozusagen jetzt Walda, kommt mit dem Baby und wo er sagt, darf ich ihn anfassen?
Ja, da habe ich schon...
Da hätte ich aber dann schon Ende gemacht, also spätestens. Ich finde, das hätte auch gereicht.
Ich hatte da schon genug. Ich wusste ganz genau, jeder wusste, wo es hingeht.
Ja, aber ich freute mich auch so, das Walda wieder zu sehen. Ich finde sie einfach sehr süß und ich mag sie echt gerne. Aber ich gebe euch absolut recht, es war absolut too much und da verstehe ich auch die Macher nicht. Ich meine, es gab so viel Kritik diesbezüglich, also auch in der internationalen Presse, whatsoever, dass man nicht einfach mal jetzt wirklich den Cutter sagt, okay, mach Cut, who cares?
Alle wissen, was passiert.
Ja.
Wegen mir zeigt noch irgendeinen Bösen mit einem Messer in der Hand, aber zeig uns nicht das, was passiert, und zwar wie halt Walda mit ihrem Kind, also wir hören es, aber es reicht ja vollkommen aus, wie von Hunden zerfleischt werden. Ja, das sehen vielleicht andere Leute anders. Ich habe jetzt auch ein paar Mal unter meiner Review gelesen, das ist Game of Thrones. Sehe ich halt langsam nicht mehr.
Nein,
so, auf keinen Fall. Ramsay ist als Charakter, als Psychopath, als Sadist komplett etabliert.
Vor allem, was wollen sie machen, wenn Ramsay dann irgendwann weg ist? Ich meine, Ramsay musste ja schon, ist ja nur so, weil er Joffrey toppen musste. Ne? Weil Joffrey irgendwann weg war. Was machen wir, wenn Ramsay irgendwann nicht mehr da ist?
Ja,
aber das Ding ist, brauchen wir überhaupt so einen Charakter, den wir hassen können? Also ich brauche den nicht.
Naja, ich habe den ja im Sparrow aus komplett anderen Gründen.
Ach ja, stimmt.
Ja. Also,
aber ich finde auch, ohne Ramsay haben wir genug Leute, die wir nicht mögen können, oder auch genug Gegenpole sozusagen.
Ramsay ist halt die Speerspitze und ich glaube, in der ersten Folge wurde auch das Wort Reckoning in den Mund genommen. Ich glaube, da wird definitiv noch was Großes passieren. Er hat langsam seinen Dienst getan und ich vermute, dass da ihm definitiv auch ein paar unschöne Zeiten bevorstehen. Ich fände es einfach auch mal gut, wenn diese Böswilligkeit, auch wenn es Game of Thrones ist und wenn halt böse Motive oft auch triumphieren, dass sie vielleicht jetzt hier mal zeigen, irgendwann kriegst du die Rechnung dafür.
Also mir würde einfach ein bisschen Subtilität reichen in der Darstellung.
Das natürlich auch.
Und das finde ich ein bisschen schade.
Gut, regen wir uns nicht weiter darüber auf. Wir springen ganz kurz noch außerhalb von Winterfell, wo Sansa, Brienne, Theon und Podrick sind. Sansa und Brienne haben ein schönes kleines Gespräch. Unter anderem über Arya, was ich auch ganz nett fand, das war wieder so eine Erinnerung, ne? Dass die Familie Stark und sind alle verteilt, aber es ist trotzdem schön und man sieht so ein Lächeln bei Sansa. Aber auf die Frage, was denn in Winterfell passiert ist, verbleibt sie stumm. Wir wissen es, also das ist ja wieder dieser Cut von Ramsay halt zu Sansa, diese Spuren, die hinterlassen wurden, körperlich, seelisch. Das Wichtigste an der Szene ist aber dann, dass Theon sagt, ich hau rein. Ich mach mich vom Acker.
Hast du dich da gefreut, Mario?
Nee, weil ich dachte irgendwie nicht, dass es in Pike weitergeht, weil er sich jetzt dort auf den Weg gemacht. Ich dachte eigentlich, also den Move habe ich auch nicht erwartet.
Wollte ich fragen, ob euch das überrascht hat, dass Theon jetzt sagt, also ich habe so gedacht, er kann mit dieser Schuld nicht leben und wird niemals Vergebung erfahren, deswegen kehrt er dem Norden den Rücken, den Starks den Rücken, den verbliebenen Starks, in dem Fall Sansa, und kehrt dahin zurück, wo halt alles angefangen hat, in seine Heimat.
Aber halt die Idee war ja eigentlich, dass er mit Sansa zur Wall geht und vielleicht den Black sogar nimmt.
Aber da wäre er wiederum natürlich auch auf Jon Snow getroffen, auch ein Stark oder Stark Bastard.
So, okay.
Und ich glaube, da hätte er dem ins Auge blicken müssen, dessen Familie er so viel Schaden zugefügt hat. Den Verrat an Rob, dann natürlich der Tod von Bran und Rickon, die im Endeffekt nicht Bran und Rickon waren, aber es war ja dennoch verheerend für die Vorherrschaft der Starks im Norden. Er hat ja das alles mit inszeniert, dass die Boltons irgendwann an die Macht kamen. Das ist ja alles auf Theons Revolte gewachsen, auf seinen Mist mit den Greyjoys, beziehungsweise mit den Ironborn. Ich glaube, damit kommt er nicht mehr zurecht und deswegen sagt er jetzt, du hast deine Beschützerin Brienne und mein Platz ist hier nicht und ich habe hier nichts mehr zu verloren. Meine Geschichte ist beendet, ich kehre zurück.
Aber glaubt ihr wirklich, er denkt, er kehrt zurück und kann vielleicht dann wieder die Macht bekommen?
Nee,
nein,
das,
ne? Er wird einfach nur,
er trifft seine Schwester
und ist wieder in seiner Heimat. Also
home. Es ist ja ein wunderbarer Übergang zu Pike, wo wir gleich drüber sprechen können eigentlich, wo wir ja dann auch Balon Greyjoy und Yara Greyjoy sehen und Balon mosert so ein bisschen rum. Ich will mehr Königreiche, das kann aber nicht wahr sein.
Da hat sich auch wirklich nichts geändert, oder? Das Set sieht noch komplett...
Die zählt seit einer Staffel offscreen.
Nee, das erstens war das wieder so genau sowas, was Balon die ganze Zeit nur so vor sich her nörgelt. Aber auch das Set sieht noch komplett genau aus. Sie haben das gleiche Eckchen Strand wie in Staffel 2 oder was weiß ich verwendet. Die gleichen zwei Ecken da gezeigt. Ich meine, ich liebe das Set. Ich liebe den Thronsaal von ihm oder den Raum da von ihm mit seinem
Oktopus-Kamin.
Wunderbar.
Die Kostüme waren ein bisschen besser von den anderen Dudes. Die waren ein bisschen abwechslungsreicher. Ja. Die waren sehr identisch in der vierten Staffel. Mm.
Sieht aus wie so Kartoffelsäcke, die sie sich übergeschmissen haben. Vielleicht gibt es nichts anderes auf Pike.
Ja, aber ich fand dann auch nochmal schlau, dass Asha, wie heißt sie in der Serie? Auch nochmal betont natürlich, wir können es ja gerne wieder versuchen, aber ganz ehrlich, ich meine, du hast uns so viel Schaden gemacht. Wir können diese Burgen und diese Festung nicht halten. Wir sind gut an Wasser, aber nicht an Land. Ja. Und
als wenn die da gleich ändern. So rumflappen
kennt,
wie Fische.
Ja. Kennt eure Stärken, ja, und es ist nun mal nicht der Krieg zu landen, die sind halt Seefahrer. Ja. Und darunter wahrscheinlich die Besten, die Westeros hat.
Oh, das brauchen wir ja nochmal, ne? So eine gute Seeschlacht mit denen.
Ja, und im Endeffekt so sind zeigen, das ja auch Piraten, oder? Ich meine, ganz ehrlich, die können ja auch kein Land bestellen oder sowas.
We do not sow. Genau, richtig. Ihr Familienmotto, we do not sow. Es ist nicht, what does dead man never die? Das ist der Ausspruch des Drowned God.
Das ist wieder Pilot-Weisheit.
Genau, richtig. Das Familienmotto von den Greyjoys ist, we do not sow.
Sow, stimmt. Heißt es sow? Oder? Ja, ne?
Ich glaube, säen auf Englisch ist, glaube ich, sow, wird wie die Sau ausgesprochen.
Ja, sonst sow wäre ja...
Sägen.
Nähen. Wir nähen nicht, deswegen sehen unsere Kartoffelsäcke auch so aus.
Ich nähe nicht.
Ja, was dann passiert, ist ziemlich cool für Buchleser, vielleicht aber auch für normale Serienzugucker. Ich kann gleich mal Mario fragen, denn es wird eine neue Figur eingeführt, die schon vorher mit viel Tamtam vorgestellt wurde, und zwar der gute Euron.
Ja, oh, komm schon.
Euron Greyjoy. Urin Greyjoy oder was andere vielleicht mal da gehört haben in früheren Ausgaben. Euron Greyjoy, Bruder von Balon Greyjoy, kehrt zurück nach Pike und will den ablösen.
Was für ein Auftritt, oder?
Du fandest es cool?
Ich fand es saucool. Und auch mit der Brücke.
Punkt.
Mit der Brücke, dieses Set, wo er erstmal in seine Kemenate da versucht vorzudringen oder was weiß ich, bei diesem Sturm.
Ja.
Und dann steht da diese.
Und der bewegt sich auch nicht beim Sturm. Man sieht bei Balon, wie er immer sich festhält.
Ja.
Und Euron ist I am the storm.
Ja, und er ist so ein Störtebäcker, ne? Er ist so ein richtiger...
ein wettergegerbtes Gesicht.
Oh Mann,
ja.
Ich freue mich so auf die nächsten Szenen mit denen und mit er und Yara. Meine Güte, was das für eine krasse Kombo wird. Und
Genau, Buchleser wissen ja sozusagen auch, haben jetzt Euron relativ lange, finde ich, sogar im 5. Buch, glaube ich, war es, oder?
Kennengelernt. War ein großer Faktor bei den Greyjoys und generell auch... fast schon für die globale Geschichte, wenn man das so sagen kann.
Ich hätte mir ein bisschen anders vorgestellt. Mhm. Ich habe mir noch ein bisschen größer und mächtiger und kaputter irgendwie vorgestellt. Ich weiß
wir haben ihn ja noch gar nicht richtig gesehen.
Es fehlt ein entscheidendes Merkmal, aber das müssen wir vielleicht nicht erwähnen. Das hätte ihm vielleicht noch so einen mysteriöseren Hauch
gegeben. Hat er eine Augenklappe, weil er nur ein Auge hat?
Papagei.
Und so ein kleiner Kakadu links auf der Schulter. Polly, mein Keks. Ruhe, Polly, ich versuche gerade meinen Bruder umzubringen.
Und so ein Haken.
Genau, ein Holzbein.
Deswegen stand da so. Okay. Nein, aber das hat mich ein bisschen gestört, aber ich fand natürlich auch dieses Setting. Also, ich fand, es war super. Auch der Sturm, es war theatralisch.
Es war so comichaft eigentlich.
Genau,
aber
es war so.
Genau.
Platsch. Und dann natürlich auch wunderschön fand ich das, was er gesagt hat mit diesem, er ist halt überall schon gewesen, er ist der Storm, er hatte noch so einen schönen Satz, auf den komme ich jetzt gar
nicht mehr. I am the drowned God, sagt er auch.
Zum Beispiel.
Balon sagt da, du verspottest doch unseren Gott und sagt, ach, ich kenne alle Glauben.
Und die Geschichte fand ich auch so schön, wie er dann festgebunden werden musste am Mast. Also ich fand es super, also ich freue mich.
Es wird halt so ein bisschen was angedeutet aus dem Buch auch, was den Charakter ausmacht, was seine Crew ausmacht. Ich denke mal, da wird noch ein bisschen was kommen, das müssen wir nicht vorwegnehmen. Hier wird ja schon ein bisschen was losgetreten, dass er irgendwie seiner Crew die Zungen rausgeschnitten hat, weil er brauchte Ruhe.
Und das
hört sich
geil.
Schon wahnsinnig düster an. Und er war halt von O-Town bis Carve, wir erinnern uns, ne, wo Khaleesi von von irgendwelchen fiesen Gewürzhändlern wie letzter Dreck behandelt wurde. Und das gibt ihm schon so einen Hauch von, der war überall, der kennt vieles und es ist so eine unberechenbare Variable gerade.
Und der ist auch so ein nettes Gegenstück zum Rest von Pike und den Leuten dort, weil ich meine, bis auf Yara, die der Greatest, kommt, ja. Ich meine, Balon war immer so nö, nö, nö. Und als Theon dann den Aufstand gemacht hat, war er auch nö, nö, nö. Und es ist so
ja.
So olle Nörgler und er kommt jetzt her und macht so
ja, wirklich. Ich stelle mir vor, wie er so den Fuß auf so einen Fass packt und so, oh, ich bin der Captain Euron. Ja, es kommt dann eine ziemlich coole Szene mit dieser Seebestattung von Balon. Ich fand diese auch sehr cool aus. Du hast gesagt, dieser eine Strand, den sie zur Verfügung haben. Ich finde, der war aber sehr gut
getroffen. Nee, ich mag den ja auch total. Und dann kommt der Priester an und macht aus.
Ist ja, das wird ja gar nicht so richtig erwähnt. Es handelt sich hierbei um Aaron Greyjoy, The Damned Herr, der in den Büchern auch ein Bruder von Balon ist.
Ach was.
Das wird ja, glaube ich, aber nicht erwähnt. Wird hier gespielt von Michael Feast.
Und wie wird er ausgesprochen? Ich habe immer falsch gelesen.
Aaron. Also Aaron.
Nee, den Nachnamen, so?
Dampf Herr. So, also Dampf wie Klamm und Herr wie
Haar. Ich habe immer Dampf Herr gelesen, glaube ich.
Ja, im Kopf, ne? Ja, genau, so richtig. Liest. PH halt. Ne?
Das hat mich super genervt, die Geschichten.
Er hatte auch POV-Kapitel richtig, die waren so, haben halt zu dieser Mythologie beigetragen von den Greyjoys, in diesem Glauben. Und auf den bin ich jetzt auch sehr gespannt, wie sie den einbauen werden. Dass es halt auch nicht zu trocken wird. Das Wort Kingsmood fällt, ein großes Ereignis in den Büchern, was sicherlich Buchfans freuen wird. Mario, du hast wahrscheinlich nur die Vorstellung davon, dass es da irgendwie um die Macht geht in Pike, oder?
Ja.
Das wird so angedeutet. Es geht um den Sword Throne.
Und Asha kann die erste Frau sein. Genau,
oh, Sword Throne ist auch so ein schönes.
Sie kann die erste Frau sein über
Pike. Maybe.
Perhaps not. Ja, diese Greyjoys, die sind schon so ein bisschen. Nee. Naja, aber ich bin sehr zufrieden mit diesem Handlungsstrang. Euren Aussagen zufolge, ihr auch.
Total.
Ja, move aside, old man. Ja.
Vor allem, wenn wir auch wieder drüber nachdenken, dass wir jetzt irgendwie eine Staffel lang nicht da waren und dafür Dorn bekommen haben, macht es mich doppelt traurig wieder.
Ja, also hier war definitiv der erste Auftritt von Euron, auch die Rückkehr zu Pike sehr gelungen. Wir kehren jetzt auch nochmal zurück und zwar zur Wall. Letzter Handlungsstrang oder letztes
Mal. Da ist doch nichts Überraschendes
passiert. Da ist überhaupt nichts Überraschendes passiert. Ist es tatsächlich.
Wir können es überspringen, oder?
Ist es tatsächlich eigentlich nicht, aber ich habe das auch letztens in einem Artikel geschrieben am Samstag, als ich mich ein bisschen über Dorn ausgelassen habe. Game of Thrones macht auch oft aus, dass es nicht um das Was geht, sondern um das Wie. Und das Wie hat mir hier besonders gut gefallen, weil ich war voll drin in diesen Szenen.
Dann müssen wir reden.
Dann Felix. Müssen wir Dann reden. Müssen wir müssen auch reden. Ein bisschen auf die Uhr gucken. Mein Gott, wir sind ein bisschen schneller dran als letzte Woche, aber wir wollen es ja nicht wieder ausarten lassen. Ganz kurz, Infos, Melisandre sehen wir da sitzen wie so ein Häufchen Elend. Und sie wird halt direkt von Davos gefragt, hast du so ein bisschen Magie vielleicht? mit der wir was machen können mit Jon? Fand ich irgendwie schon ein bisschen witzig, dass er nicht irgendwie um den heißen Brei herumtanzt, sondern einfach sagt, ich hab doch gesehen, was du kannst. Du
wolltest erstmal ein bisschen Smalltalk hören.
So. Und wie geht's dir so hier an der Wall? Hier, wir müssen die Fragen beantworten. Was sucht Melisandre an
bisschen
der Wall?
Übrigens, ne? Gerade eben kam so ein Riese rein, ne? Und hat uns freigemacht und so.
Als
und
wenn's du dann war her, Gesang zu ein. Also, der hat unglaublich. Ja, aber vielleicht können wir ganz kurz die Frage nochmal vom Anfang aufgreifen. Melisandre an der Wall. Habt ihr einen guten Grund, warum sie da noch ist?
Naja, wo soll man denn sonst hin auch? Mhm. Ich meine, das nächste wäre ja Winterfell gewesen. Und was ist da noch nördlich? Nö, weiß nicht.
Ja, also für mich war es auch, dass für sie auswegslos war. Sie war halt da und da, ich glaube, sie hat sich auch damit arrangiert, da zu sein erstmal. Sie hat nicht irgendwie das Bedürfnis, zurückzukehren, wo auch immer sie herkam am Anfang, sondern sie ist jetzt einfach so ein bisschen müde und erschöpft von ihren falschen Prophezeiungen und von den Dingen, die sie halt verbockt hat in dieser Art und Weise. Und von daher ist sie jetzt einfach an der Wall. Ich glaube, da muss man gar nicht so ein großes Fass aufmachen, oder? Hanna, du guckst so ein bisschen nachdenklich.
Ich überlege auch gerade, ich meine, sie kennt die Wall. Mhm. Und natürlich würde ich auch Mario recht geben, geografisch allein, wenn du, wo fährst du dann hin? Von der Schlacht gehst du ja auch weg, ne? Stannis hat verloren.
Ich und ja nicht andere sind ja auch dahin. Sir Davos war genau. Ja schon dort, als sie ankam.
Natürlich hätte man sagen können, vielleicht reitest du schneller weiter, also in gen Süden. Aber ich würde ja auch dadurch, da sie so erschöpft ist, würde ich auch mich erstmal ein bisschen entspannen. Ja. Und scheinbar will ja auch keiner sie da weghaben.
Ja, anscheinend nicht. Wie Thorn auch gesagt hat, du kannst die rote Frau ja auch mitnehmen, die braucht keine Wecken hier. Ja, sie ist aber wirklich am Boden irgendwie und sagt, sie hat keine Macht, sie hat keine Verbindung mehr zum Lord of Light. Und ich fand
ich
dann,
mich aber fragte, warum guckt sie dann ins Feuer? Ich hätte dann doch echt gedacht,
es ist kalt, Hannah.
Ich hab keinen Bock mehr ins Feuer zu
gucken. Die gute Frau ist mehr als 400 Jahre alt, da wird dann schon mal ein bisschen kälter, wenn man so im hohen Norden
sitzt. Ich hätte mich im Rücken zum Feuer gesetzt, weil ich keinen Bock mehr gehabt hätte, ins scheiß Feuer zu gucken.
Na, auf jeden Fall finde ich dann Davos sehr witzig, weil er halt einfach Davos ist, fuck him. Fuck the Lord of Light.
Sagte ja. JB das nicht auch schon in der Folge?
Er sagt fuck the gods oder sowas.
Ja, ne? Würde ich gerade sagen, war viel fuck.
Das ist, glaube ich, ein Motiv in dieser Staffel. Aber auch wie pragmatisch er da rangeht. Es ist mir doch egal irgendwie, ob die Magie jetzt vom Lord of Light kommt. Ja. Ich habe doch gesehen, was du hier magisch drauf hast. Das wäre genau, was ich sagen würde. Hallo, du kannst das vielleicht. Aber das, was ich am allerwitzigsten finde hier, ist ja, dass sie sagt quer heraus so, ich weiß nicht, wie die das damals gemacht haben, egal was das für eine Magie ist.
Erinnerung an, ganz kurz Einschub, Thoros of Mir und Beric Dondarrion.
Ja, ich habe keine Ahnung, wie das geht und sie steht dann da über Jon Snows Leiche und muss dann ja, wenn sie wirklich den Zauber nicht kannte, muss dann ja gegangen sein so, ja, ich sag mal Hokus,
vielleicht Hokus.
Was weiß ich. Und dafür hat das natürlich auch wundervoll
funktioniert. In Persis.
Genau.
Ich habe mir tatsächlich, im Internet hat jemand dieses valyrische Heimeleben übersetzt. Ja. Und da kommt dann sowas from ashes to fire, from death to life, from darkness to light. Also so klassischer Lord of Light gelöt.
So ein paar Standardsprüche.
Ja, wirklich ist so. Mal kurz nachgeguckt, ein Zauberbuch, das könnte funktionieren. Vielleicht noch ein bisschen Shampoonieren den Guten und dann passt das schon.
Ja.
Ich fand ja dieses, also dann geht ja wirklich dieses Ritual los und ich fand es interessant, dass innen drin so Ed mit drin ist und Tormund, die sind ja sehr skeptisch, weil gerade Tormund denkt so, was ist denn das für ein fauler Zauber? Können wir doch vielleicht, also das ist doch eigenartig. Und dann legt sie halt mit diesen Haaren los und ich fand es jetzt im Nachhinein fast schon wie so ein Metakommentar, weil es wird sich ja immer über die lockigen Haare von Kit Harington so ein bisschen, wurden Berichte erstattet, wie wunderbar die sind und dass man ihn immer wieder mit lockigen Haaren gesehen hat. Deswegen kann er doch noch nicht weg sein vom Fenster. Und jetzt werden sie ihm so ein bisschen gekürzt, ein bisschen Wasser drüber, dann ein paar Worte gesprochen, über die Brust gefahren und...
Mir kam es so ein bisschen wie so ein ASMR-Video vor bei YouTube. Wo jetzt irgendjemand die Hände gewaschen oder die Haare gewaschen oder die Haare gekrault werden oder
ja,
so.
Zumindest haben sie nicht versucht, irgendwas mit Blut zu machen, was ja dann schon wahrscheinlich so ein bisschen geronnen ist.
Ja.
Aber es war so, also ganz ehrlich nochmal auch, hier, Jon Snow, Kit Harington, ist schon eine hübsche Leiche, muss man sagen.
Ist eine ansehnliche Leiche, trotz 7 Stichwunden im Torso.
Ist eine alte Serientradition, schon seit Twin Peaks, als Laura Palmer in der ersten Folge dort tot lag.
Ja, aber
sind Leichen sehr sexy.
Lass uns das ganz kurz aufarbeiten. Ich fand es persönlich sehr spannend. Also ich habe dann bei Melisande auch gemerkt, wie sie selbst merkt, das wird nichts. Also das klappt hier nicht. Und da verlassen alle langsam den Raum, Tormund sowieso, nee, und Davos geht dann auch. Und es bleibt nach wie vor aber so eine intensive Anspannung in diesem Raum.
Aber ich glaube, dass es zu 90% auch mit der Musik zu tun hatte, weil ich fand, die war nämlich super. Das war so creepy, aber sehr dominant auch, war ziemlich laut auch die Musik irgendwie und es war so sehr, sehr viel. Man hätte ja auch nur so ein Klimper-Klimper machen können oder so eine Zaubermelodie, aber es war so extrem, es war fast so eine Kriegsmelodie. Also ich fand, es war Wahnsinn.
Gerade auch, das wird ja nochmal getoppt dann von dem Credit-Song, der dann losmeistert, also das ist der Wahnsinn, also da schallen Maltes, ja. Und hier fand ich es halt dann auch wunderbar, wie dann halt diese animalische Warg-Verbindung gemacht wird zu Ghost, der im Raum bleibt, auf einmal aufwacht und die Kamera bleibt wahnsinnig lang auf Jon Snow.
Aber ich habe auch ein bisschen gelacht, irgendwie dann das Riesen-Bam-Bam mit der Musik, sie macht Persis und Ghost schläft.
Krabiel.
Quest und Ghost schläft so, nichts passiert.
Was will die alte Frau von mir? ja, und dann, ich sag's einfach mal, zack. Jon Snow schnellt ihn hoch, also die Augen werden aufgerissen, er atmet wahnsinnig schnell und hastig und boom,
Finale. Es besteht ja auch, gerade wo du sagst, fällt mir ein, die Möglichkeit, vielleicht war es ja gar nicht mehr Lissandres Zauber, vielleicht war es was anderes.
Weil Snow sage ich schon, Ghost wacht ja in dem Moment
genau,
auf,
genau.
Der Jon aufwacht.
Ja. Weil ich meine, gutes irgendwie Convenient Timing hatten wir hier öfter mal in der Folge. Daran wurden wir jetzt schon gewöhnt. Wenn das jetzt irgendwie nur zufällig war, nachdem sie ihren Abracadabra gesagt hat, dann...
Frage an euch, weil ich habe es auch ein paar Mal jetzt mitbekommen auf Twitter und unter der Review. Ging euch das zu fix mit diesem Hokuspokus? Und war das dann vielleicht doch zu schnell? Hannah hat es ja letzte Episode gehofft und auch schon ein bisschen vorausgesagt, dass es vielleicht schon nächste Episode soweit sein könnte. Ich habe gesagt, das wird noch ein bisschen dauern und an dieser Stelle halt mea culpa. Ich bin selber überrascht, dass es so schnell gegangen ist. Aber War das für euch vom Tempo okay?
Oh, oder ich bin so froh darüber. Ich meine, es ist ein bisschen lächerlich auch, wie es jetzt... Also, na klar, als die Szene anfing, wusste ich, womit das endet. Und ich bin aber sehr froh, dass es gemacht wurde. Weil wie bei Arya hatte ich hier keine Lust, jetzt noch so 5 Folgen so, oh, wo wird das wohl hingehen? Ich weiß ja nicht so recht. Und dass sie jetzt nach Folge 2 schon ihren Moment haben, wo die Macher jetzt so, gab ja gleich auch Empire-Cover und he's alive und so. Wir haben euch sowas.
Jesus, no, Jon Snow.
Wir haben euch sowas von bekommen. Damit hättet ihr jetzt nicht gerechnet. Es ist wirklich, also du musst wirklich komplett mit Scheuklappen oder nichts in Medien oder sonst mitbekommen haben, um davon überrascht worden zu sein. Und das hat bestimmt für viele funktioniert, aber sobald man auch nur ein Interview über Game of Thrones gelesen hat zu dem Thema oder auch nicht zu dem Thema, Leute haben sich ja auch gerne mal in komplett nichts damit zu tun haben, Interviews verplappert, dann war das hier natürlich. Aber ich bin froh, dass wir es jetzt abgefrühstückt haben.
Ich bin sehr happy. Ich habe da überhaupt nichts gegen. Und wenn es Hokuspokus war und ganz, ganz schnell, ging mir egal. Hauptsache, er ist wieder da. Und jetzt möchte ich gerne geklärt wissen, vielleicht erfahren wir es ja. Also wie?
Genau. Ja, also wie gesagt, die Überraschung war keine, ganz klar. Ich habe kurz einen Moment gedacht, warten Sie vielleicht doch noch eine Folge? Ganz kurz war da so ein Moment, mir so eine Stimme, die gesagt hat, stell dir vor, Sie blenden ins Außen jetzt weiter in den Tod. Das wäre dann so ein klassisches Trollen, wo wir alle wissen, dass er auf jeden Fall zurückkommen wird. Das wäre so herauszögern des Unvermeidbaren, und da bin ich halt auch bei euch, wo ich sage, nein, dann macht's jetzt und nimmt dieses Tempo, was generell die Staffel bis jetzt auszeichnet, auf und wie sagt man so schön, embrace it.
Es muss aber jetzt irgendwie noch Konsequenzen haben. Genau, entweder im
Kurze Frage, das wollte ich dich nämlich fragen. Was ist ja auch so eine bekannte Trope irgendwie aus Magic Shit, dass dann Leute irgendwie anders wiederkommen, wenn sie von den Toten wiederkommen.
Oder dass der Zaubersprecher irgendwie Konsequenzen daraus ziehen muss. Oder aber, dass wir nämlich rausbekommen, okay, jetzt stirbt als nächstes Sam und dann versucht sie das Gleiche nochmal und dann funktioniert es nicht. Und dann kommt vielleicht diese Überlegung, dass es gar nicht daran lag.
Aber meine Frage auch dazu, was waren eigentlich nochmal die Folgen von Thoros und Bromborium da?
Also in den Büchern ist das ein bisschen mehr ausgearbeitet, in der Serie so ein bisschen, aber man hat es, glaube ich, auch mitbekommen. Der gute Bromborium, Beric Dondarrion ist sein Name, war ja sehr gezeichnet. Wenn du halt öfters umgebracht wirst oder stirbst, dann nagt das an deinem Lebensgeist. Und gerade in den Büchern waren die Beschreibungen seines äußerlichen Daseins sehr grafisch. Also er hat irgendwie, sah fast aus wie ein Totenkopf, ein Auge hat gefehlt, sehr gezeichneter Körper, viele Wunden und das ist natürlich jetzt die Frage, ob das die alten Verletzungen waren, durch die er gestorben ist, oder aber auch, ob dieser Zauber halt von Thoros of Myr diesen Zoll oder diesen Tribut fordert, wenn du halt wieder weg wirst. Und das kann ich mir halt auch jetzt bei Jon Snow in gewisser Art und Weise vorstellen. Vielleicht musste er wirklich nur seine Haare einbüßen, sein wertvollstes Gut, was Kit Harington hat.
Da fällt mir gerade was ein. Baelon ist ja diese Folge gestorben und damit ist ja auch der... Ist er der letzte von dem Zauber, den sie in Staffel 2 gewirkt hat, gewesen?
Ich glaube, es war sogar in Staffel 3 erst.
Mhm. Aber wo sie mit Gendrys Blut
Blutmagie
gemacht hat und Baelon
Greyjoy war. Joffrey, Robb und Baelon.
Ja.
Und Renly haben sie ja vorher dann auch.
Gendry musste nicht sterben, ne? Dabei?
Nee, Gendry rudert.
Der Fluch des Rudern.
Nee, aber er musste nicht sterben sozusagen für den Zauber.
Der wurde ja so verführt und dann wurde ihm der Blutegel an eine sehr pikante Stelle gelegt. Wo sehr viel Blut zu dem Moment war. Ja, ich glaube, ich kann noch eine generelle Frage stellen, weil wir hatten das schon so ein paar Mal gehabt. Dieses große Tempo, was wir bis jetzt haben in dieser Staffel. Geht ihr damit d'accord? Findet ihr das super? Oder ist euch das langsam, ist das jetzt nach 2 Folgen zu viel? Ist das zu schnell? Sind es zu viele Schockmomente, die sich häufen? Weil wir haben jetzt schon einen ziemlich krassen Buddy-Count, auch mit bekannten Namen. Wie fühlt ihr euch da? Also wie ist eure Meinung dazu?
Also ich bin sehr happy gerade, weil die Storylines, die ich öde fand, wurden gerade irgendwie, also nicht, dass ich Jon Snow öde fand, aber ich fand halt, wie gesagt, es sollte jetzt mal vorangehen. Dorne hat mich gestört und sie haben es geändert, auch wenn ich überrascht war über die, was da wirklich passiert ist. Und jetzt Arya, was mich auch extrem langweilte in der letzten Folge, finde ich, haben sie auch hoffnungsmäßig zumindest in die richtige Richtung gedrückt. Deswegen habe ich gegen dieses Tempo bei den Szenen, die wir jetzt hatten, überhaupt nichts.
Nee, ich finde es auch übelst erfrischend im Gegensatz zu Staffel 5.
Ja.
Und außerdem, wo geht das jetzt hin, wenn die so schnell ein Tempo schon zu Beginn der Folge haben und es ja eigentlich erst ab der Mitte so richtig meistens Fahrt angenommen hat und auch dann die großen, großen Dinger kommen? Was soll denn da kommen, ey? Boah, habe ich Angst davor so ein bisschen auch. Aber es ist cool, weil zum Beispiel dadurch, dass es jetzt mit Ramsay so weit und so schnell ging, guck mal, er hat jetzt die restliche Staffel niemanden mehr zum Quälen und Foltern. Da muss jetzt irgendwas passieren, weil er hat jetzt alle gefoltert und
nicht
getötet.
Nicht sein Meister,
und
der Arme.
Der Arme
hat nämlich bei der Stellenausschreibung damals bei der Zitadelle, oh, die Bolden, das hört sich aber nett an.
Komm nach Winterfell, haben sie gesagt. Werd Meister, haben sie gesagt. von daher, da muss ja jetzt irgendwie auch mal eine Entwicklung reinkommen. Und die ganzen Sachen, die sich wiederholen konnten, sind jetzt nicht mehr da. Also auch mit Arya geht's weiter und ja, an den anderen Stellen. Das ist schon ganz nett.
Bin ich bei euch beiden. Ich finde auch das neue, frische, super schnelle Tempo sehr gut. Ich glaube, habe das Gefühl, dass gerade ein paar Leute Kritik suchen, wo keine Kritik wirklich da ist. Denen geht es jetzt auf einmal zu schnell. Weiß nicht, woran das liegt. Ich habe da auch gerade im angloamerikanischen Raum einige Sachen gelesen, die mich verwundert haben. Ich bin auch happy, gerade nach der 5. Staffel, die für mich zu oft zu langsam gewesen ist. Wir sind durch. Wir machen jetzt noch ein schnelles Fazit. Ich würde sagen, ich fange einfach an, dann könnt ihr euch nochmal sammeln. Ich habe bei der Review 4,5 Sterne gegeben. Für mich war es fast perfekt. Es gab halt so ein paar Schandflecken. Siehe Ramsay, siehe... Schandfleck ist ein böses Wort für diesen Handlungsstrang, aber Arya fand ich jetzt auch nicht so spannend. Ansonsten war das für mich eine wahnsinnig intensive Episode mit vielen tollen Szenen, Tyrion mit den Drachen. Ich fand Pilu Asbeck, den wir namentlich noch gar nicht erwähnt haben, der Euron Greyjoy spielt, ein dänischer Schauspieler, der in Borgen zu sehen war, in vielen Spielfilmen, die auch gerade so ein bisschen im Kommen ist. Ich fand, der war sehr cool in dieser Rolle, in dieser neuen Rolle, diesem neuen Charakter, von dem ich mir auch viel erhoffe, gerade für die Greyjoys. Ich muss zugeben, also ganz klar, Jon Snow, das war keine Überraschung, auf keinen Fall, es war nur eine Frage der Zeit. Aber diese Art und Weise der Inszenierung, großen Respekt an Jeremy Podesta und seinem Team. Hannah hat es erwähnt, die Musik war hervorragend, nicht nur in diesen Szenen, sondern auch vorher. Hat mich wirklich vorangetrieben, es hat mega viel Spaß gemacht. Es hatte tatsächlich auch so leichte, lustige Momente. Also ich war eigentlich vollends zufrieden und gucke sehr gespannt auf die nächste Folge, die vielleicht mal ein bisschen auf die Bremse drückt, aber vielleicht geht es genauso turbulent weiter, wir wissen es nicht. Ich bin gespannt. Mario, bitte.
Ich hätte auch viel mehr gedacht, dass wir, Hannah und ich, heute mal in vertauschten Rollen Good Cop, Bad Cop spielen, weil ich hatte gehört, dass du sie nicht so gut fandest und ich fand die eigentlich auch total super. Und kann unter anderem, ja, super Szenen hier, Pilo Asbeck, was für ein Auftritt, sage ich nochmal, Tyrion, ja, meine Güte, der hat es wieder rausgeholt, was er da kann. Und die Fischkörbe sind zurück, ich könnte nicht glücklicher sein. Jon Snow musste gemacht werden, fand ich jetzt auch nicht den spannendsten Aspekt dieser Folge. Aber da sind wir als, keine Ahnung, Industrie, in wo wir da drin schwimmen,
ja,
vielleicht auch ein bisschen zu abgebrüht. Gebe ich gerne zu. Ich kann nicht glauben, dass wir erst 2 Folgen geguckt haben. Ich fühle mich echt so, als hätten wir schon die Hälfte der Staffel hinter uns. Und wir sind erst bei Folge 2. Das ist echt Wahnsinn.
Apropos Bad Cop, Mario hat das angedeutet, ich habe die Folge wirklich auch nachts gesehen, also auf die Nacht zum Montag. Und im Halbschlaf habe ich mich furchtbar darüber aufgeregt, dass mein Freund Bolton tot ist.
Mein Freund.
Mein Vater. Mein Zweitvater. Es hat mich schon ein bisschen scheinbar im Halbschlaf doch mitgenommen. Und sie wirkte nicht so gut bei mir.
Bist du dann nachts
immer
so wach geworden, hast du so gesielt, Bruce. Nein!
Und deswegen war ich echt auch ganz schön pissig Montag. Ich weiß nicht, weil das Montag war, aber auch weil da hat Mario absolut recht, ich war Bad Cop. Aber ich habe mir dann natürlich gestern Abend, auch obwohl der Business-Termin sehr lang ging, mir die Folge nochmal angeschaut und muss natürlich recht geben. Es war eine wunderschöne Folge. Was ich vor allem sehr schön fand, war, was fast ein bisschen too much gewesen wäre, aber es hat funktioniert, dass Dave Hill, so hieß glaube ich der Autor, auch die Szenen so schön aneinandergefügt hat. Also wir haben diesen klassischen Schnitt natürlich, wenn Theon sagt, ne, wohin gehst du? Home. Und dann haben wir den Cut nach Pike. Also das ist einfach natürlich sehr geschmeidig in der Serienerzählung. Und ich fand, deswegen wirkte die Folge auch so wunderschön rund. Und wir merken es ja auch im Podcast, wenn wir chronologisch vorgehen können, weil es große Storylines gibt, ist es einfach sehr viel geschmeidiger, als wenn es immer hin und her springt.
Es ist wie aus einem Guss und das merkt man der Episode an, auf jeden Fall.
Und ich möchte nochmal betonen, dass mir auch die Flashbacks natürlich, oder der Flashback sehr gut gefallen hat.
Sehr schön, dass du es nochmal erwähnst.
Das war nämlich, fand ich, eine wunderschöne Szene. Mir hat damals ja auch die Hexe schon ganz gut gefallen, von hier Cersei. Mhm. Ich finde, es vertieft einfach noch so ein bisschen dieses Gefühl, was wir sowieso schon haben in dieser Welt. Und ich kann nur hoffen, dass wir noch mehr davon sehen.
Das werden wir wahrscheinlich. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Nächste Woche kommt die Episode Nummer 3 der 6. Staffel, die auf den Titel Oathbreaker Schwert. Nicht auf Keeper, das ist das Schwert von Brienne, sondern auf Breaker.
War das letztes Jahr, nee, die vierte Folge war es, ne?
Es war, glaube ich, in der vierten Staffel eine Episode auf Keeper.
Oh Gott.
Das müsste nach dem Tod von Joffrey eine gewesen sein. Nach The Lion and the Rose.
Stimmt.
Kennt ihr dieses Video? Ich glaube, es gibt so ein YouTube-Video, wo die Game of Thrones Darsteller gefragt werden, ob es ein Schwert ist oder eine Metal-Band.
Ach ja, sehr gut, ja. Das sind Heart Eater gibt noch. Genau, das Schwert von Joffrey, ja.
Heart Eater.
Packst du das auch in die Beschreibung rein? Wirklich ein wunderschönes Video, finde ich.
Ich gucke. Ich muss so viele Notizen machen. wir sind durch. Etwas kürzer als letzte Woche. Vielleicht immer noch ein bisschen so lang. Mal gucken. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn es weitergeht. Ihr könnt uns natürlich erreichen und uns Podcast-Feedback zuschicken unter der E-Mail-Adresse podcast@serienjunkies.de. Schreibt uns, wenn euch irgendwas aufgefallen ist, was uns in Gang ist, wenn ihr Fragen habt. Ihr könnt uns auch natürlich direkt kontaktieren auf Twitter, so zum Beispiel Hannah unter dem Handle.
@MediaWhore, MediaWhore, und auch bei Instagram, wo ich jetzt ja auch versuche, ein bisschen mehr zu posten. Ich hoffe, ich schaff's.
Und Mario, dich findet man auf Twitter unter dem Handle?
@FirewalkWithMe.
Ja, abgesandt davon dem Lord of Light, wie wir alle wissen.
Die Black Lodge wird dich dafür strafen.
Und mich findet man auf Twitter unter dem Handle @JohnFerrari. Da könnt ihr uns natürlich auch kontaktieren. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Game of Thrones könnt ihr die aktuelle Staffel zum Beispiel über den Sky Online Service gucken. 10 € im Monat kostet der Spaß. Da gibt es sämtliche Staffeln zu sehen und halt die aktuellen Episoden. Wir sind raus und bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Oathbreaker, Folge 3 der 6. Staffel von Game of Thrones.
Ciao.
Bye, bye.
Macht's gut. Tschüss.
Hi, ich bin Parshad.
Und ich bin Marc Augustat.
In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen,
Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es, Witze zu reißen über Geister.
Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.